Landsberger Allee, Weißenseer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Alte Försterei. Endhaltestelle, bitte aussteigen.
Kick an, da sind wir wieder. Folge 122. Herzlich willkommen 2025. Herzlich willkommen, Jan.
Herzlich willkommen an alle Hörer und an Ralf.
Hallo, Jan.
Und an Patrick.
Ja, ein gesundes Neues.
Genau.
Und Eisern.
Neujahrsempfang.
So. Sind wir jetzt die Neuesten, die Frühesten, die Frühaufsteher?
Ne, wir sind eigentlich vor allem die Spätesten.
Die Spätesten?
Die Spätesten, die Letzten.
Ach so, ja.
Die Letzten werden die Ersten sein.
Wir haben ja noch nicht über Bochum gesprochen und noch nicht über Bremen. Und das haben ja alle anderen schon getan.
Ja, das ist ja letztes Jahr, das ist ja schon jetzt alt.
Aber das ist ja auch schon nicht mehr aktuell. Ja, wir wollen heute ja eigentlich ein bisschen darüber reden. Also wir hatten uns ja eigentlich schon vorgenommen, das so ein bisschen zu erörtern. Und dann war der Bo-Exit-Tag.
Genau. Kurze Ja-Nein-Frage. Hättet ihr den Trainer entlassen?
Ja.
Nein.
Nein. Okay.
aber bei mir lag es nicht daran, ich hätte ihn ja nicht verpflichtet.
Okay.
Also ich war von Anfang an, bei mir kam auch kein Fußballgott, muss ich ganz ehrlich sagen, schwierig, basic, aber ich habe von Anfang an für mich entschieden, dass ich eigentlich keinen Trainer haben will und auch bei Steffen Baumgart ist es ähnlich, der aus der Bundesliga kommt. Ich mag diese Sache, ich weiß nicht, also für mich ist es immer schwierig, weil man ja anders, man geht zum Skat-Turnier und man kennt, da sind 7 Tische und du spielst an dem Tisch, wo der Vorjahr und vor 2 Jahren und vor 3 Jahren schon gegen ihn gespielt hast und du weißt genau, ja, der schnippelt die 10. Der weiß ich doch, dass er das macht. Die Wahrscheinlichkeit, dass er seinen Stil ändert, ist relativ gering. Das heißt also, du wirst auch als neuer Trainer zwar eine andere Mannschaft vorfinden, aber du wirst immer den gleichen taktischen Stil spielen. Und wir sind so limitiert in unserem Kader, als dass wir auch noch taktisch vorher ausgecoacht werden könnten und dann noch überraschen. Das wird eher nicht passieren. Und deswegen bin ich eigentlich mehr so für diese Urs-Fischer-Variante gewesen, jemanden zu nehmen. Auch Bielitzer war jemand, der erstmal nicht bekannt war, wo die Leute erstmal sagen mussten, mal gucken, was der für ein Fußball spielt. Ich persönlich hätte gerne Peter Stöger gehabt.
Für eine Ja-Nein-Frage war das jetzt erstmal nicht schlecht.
Ja, gut war, oder?
Aber Peter Stöger war ja nun auch schon in der Bundesliga.
Aber ist lange nicht mehr.
Grundsätzlich würde ich dir auch zustimmen, dass sowas immer ganz gut ist, wenn man frische Leute hat. Ich meine, mit Urs haben wir da nun einfach auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Jetzt im Winter einen Trainer zu holen, der die Bundesliga kennt, ist vielleicht auch erstmal grundsätzlich die bessere Variante als jemand, der...
Der Zeitpunkt ist gut,
ja. Genau, also wäre jetzt im Sommer gewesen, dass man gesagt hätte, man arbeitet nicht weiter zusammen...
Der Zeitpunkt ist gut, weil ja jetzt auch die Fenster aufgemacht werden.
Genau.
Schon offen sind die Transferfenster.
Conny, das ist meine drittliebste Jahreszeit.
Genau, deine Lieblingsjahreszeit, wo du dann mit Conny dich duellieren kannst, wer kommt wo, wann, wie. Und darüber
soll es auch ein Duell gehen. Ist es ja nicht.
Aber erst müssen wir da erstmal
diskutieren.
Erstmal
auch mit den Hörern.
Genau.
Prost.
Prost.
Prost. Prost.
Ja.
Ja, Bremen war ja dann schlussendlich auch ein Zeichen. Also ich hatte mich ja vorher Woche richtig vorbereitet. Ich habe diesmal meinen Zettel einfach nicht mitgenommen, weil der obsolet ist. Aber die Mannschaftsaufstellung war ähnlich wie in der alten Försterei gegen Dortmund, was wir gegen Bremen gespielt haben. Das heißt also, da wo wir richtig den Leuten auf den Füßen gestanden haben und Dortmund, war das 3-1 oder war das 3-0? 2-1. 2-1, 2-1.
2-0. Genau. Nee, 2-1, hast recht. 2-1. Das Heimspiel dieses Jahr war 2-1.
Vogt und Hollerbach.
Genau.
Hollerbach?
Vertessen,
genau.
Vertessen und Vogt.
Da haben wir den Männern von Dortmund da richtig auf den Füßen gestanden und den Bremen haben wir das verteidigen gelassen. Also ich glaube, dass entweder gegen Bo Svensson gespielt wurde oder dass irgendwas anderes vorgefallen ist.
Nee, das ist also... Ich glaube, man spielt gegen den Trainer und sowas, glaube ich, grundsätzlich nicht. Also es gibt immer mal Spieler, die vielleicht unzufrieden sind, aber so diese,
dass also eine Mannschaft, Sportwetten oder was?
Dass eine Mannschaft gegen den Trainer spielt, an sowas glaube ich grundsätzlich nicht. Gegen Bremen war halt sehr auffällig etwas, was über all die Jahre nicht so oft passiert ist, dass jemand die Schwäche, die Trimier hat, dass er halt nicht der Schnellste ist, diesmal ein Trainer und eine Mannschaft auch einfach sehr gut eingesetzt haben. Also sie haben immer Derek Köhn hinter die Kette geschickt, wo Trimier dann halt auch einfach nicht hinterherkam. Wenn du dann eben auch selber vorher noch Fehler machst, dann...
Du weißt auch noch die Spieler, das ist Wahnsinn. Du, also wirklich.
Ja, den Derek Köhn kenne ich halt, der war okay. Auch mal bei Bayern und deswegen... Ich
weiß nur noch, dass die grüne Trikots anhatten.
Ja. Und Derek Köhn ist halt auch ein sehr flinker Spieler und das hat Bremen halt auch wirklich gut gemacht. Ich glaube, 2 oder 3 Tore haben die immer über die Seite, über die Ränge. Deshalb, das haben die halt einfach auch gut gemacht. Das gehört dann auch zu weit dazu, wenn ein Gegner was gut macht. Und war an dem Tag auch dann die Unterstützung da hinten nicht so gut. Also dann
aber diese Mixtur mit Schnelligkeit war doch nie unser Problem. Damit
haben wir doch immer zu kämpfen. Sag ich ja, auch die Fehler, die ja vorher passiert sind, dass der Raum überhaupt da ist, ist ja nicht nur alleine Trimmis schuld, ne? Das wollte ich jetzt damit nicht sagen, sondern nur, dass die Gegner oder Bremen an dem Tag einfach sehr gut die Schwachstelle ausgeguckt haben und auch dementsprechend so die Seiten verlagert haben. Also die haben immer auf Trimmels Seite versucht, den Ball dann wieder zu verlagern und die Unterstützung war auch nicht da und die Fehler waren aber da. Also wie viele Fehler wir in dem Spiel auch gemacht haben. Also
wenn man das richtig nimmt, dann ist der Abstand zwischen Robert Sko und Christopher Trimmel
zu hoch gewesen.
Zu groß gewesen, genau. Weil und diesen, gebe ich mit, da haben sie sich rausgesucht, das wurde aber auch korrigiert in irgendeiner Form. Und dann waren wir ja kurz nach der Halbzeitpause am Drücker und dann fiel ja unseren organisierten Ultras plötzlich ein, hey, wir haben noch ja keine Pyro gemacht, machen wir jetzt mal und unterbrechen mal den Spielfluss in unserem Angriff und die Bremen-Bank ist dann zusammengekommen und hat gesagt, habt ihr gesehen, die wollen jetzt über Hollerbach vertesten, hier wollen sie hier müssen wir entgegen, steuern wir mal ein bisschen gegen. Super Aktion. Nee, musst du jemand, genau da musst du Pyro zünden. Mach das doch bitte vor der Pause kurz. Ja, weiß ich nicht. Ich habe mich darüber richtig geärgert, weil das war so, wir nehmen jetzt nicht Einfluss aufs Spiel, sondern wir ziehen jetzt einfach unser Ding durch, weil es ist jetzt gerade unsere Zeit, wo wir das machen wollen. Das muss man wirklich beobachten. Also diese Rauchschwaden haben das Spiel unterbrochen. Und zwar für 3 Minuten etwa.
Ich glaube, das wäre den Bremer noch so viel fallen.
Ja, aber du kannst nicht so schnell was machen.
Na, ich glaube, die Wege sind da relativ kurz. Also ich denke, dass das...
Okay.
Ich hätte aus anderen Gründen an dem Wochenende mal nicht gezündet.
Ja. Ich fand es jetzt nicht dramatisch. Es sah gut aus.
Und
ja, das Alte, was mich wieder hier stört hat, diese eine Rakete. Da gibt es immer noch irgendwelche dummen Typen, die es nicht lassen können, aus ihren Händen was rauszuschmeißen. Sah zwar insgesamt schick aus, aber der Beginn war eine Rakete und das muss nicht sein.
Und du hast jetzt gemeint wegen Bochum, ne?
Aus dem Grund hätte ich vielleicht jetzt mal aus
ich verzichtet. Ich habe beim Weihnachtssingen Kerzen verteilt und dann kamen wirklich welche und haben dann so, Ralf, du auch? Ja, also wir beide haben unter anderem Kerzen verteilt. Und dann kam einer an und meinte so zu mir, habt ihr auch Feuerzeuge? Kann man die irgendwie kurven? Und ich sage, muss mal gucken im Strafraum, da liegen nur welche. Das fand der eine oder andere lustig, der andere oder eine nicht.
Also, so ist das mit dem Humor.
Ja.
Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Jetzt
habe ich dich rausgenommen.
Ja, naja, nee,
ausversehen. Wir haben über Pyrotechnik.
Ach so, nee, genau, weil du meintest, das wurde ja korrigiert. Als es korrigiert wurde, stand es aber leider auch schon 3-1, dann waren die Fehler schon passiert.
Ja.
Also deswegen, da stand es jetzt nach der Korrektur hin. Aber du wolltest wahrscheinlich eher auf diese Pyro-Sache raus, als ob die
Fehler. Da stand es noch 2-1.
Nee, da stand es 3-1. Also zur Halbzeit stand es da 3-1.
Sind wir nicht gleich nach der Halbzeit reingekommen?
Nee. Wir standen.
Ach so, da hätten wir das
2-0, 2-1.
Ach so, wir hätten, genau, wir hätten, kam das ist schon 3-1. So lange her. Wir hätten eine 3-2 machen können, genau.
Genau.
Und dann wäre, so wie der, war ja keiner von euch da, war?
Nee.
So wie der Sky-Moderator da erzählte, dann wäre das Spiel ja wieder offen. Stattdessen ist dann irgendwann das 4-1 gefallen. Naja.
Ja, 4-1 war, glaube ich, erst am 90. oder so.
Ja, aber ist auch egal.
Genau.
Ralf.
Jan. Ja.
Du bist noch ja nicht zu Wort gekommen.
Alles gut. Wir waren ja noch beim Trainer und dann sind wir auf einmal abgeschwiffen.
Ja, wir wollten ja die Ja-Nein-Frage, die war,
genau.
War ein etwas längeres Nein von Jan.
Ich hätte ja Peter Neururer genommen. War lange nicht in der Bundesliga.
Ach du Scheiße. Jetzt willst du aber wirklich den Chaos-Club draus machen, oder?
Denken Sie, das ist hier ein Satire-Podcast.
Ja, also mit seinem Schnauzer, er wäre bei uns gut angekommen. Schiebermütze aufgesetzt. Fertig. Also
wie wir heute gelernt haben, haben wir kein Maskottchen verpflichtet.
Nee, übrigens. Aber die Schiebermütze haben wir ja trotzdem. Nur nicht ohne mit der 72.
Ja,
aber
die gab es ja wohl vorher schon, ne?
Die gab es vorher schon, ja.
Gut, blicken wir nochmal kurz auf die Hinrunde. Ja. Also gut, du hättest ihn nicht entlassen, du ja, aber du hättest ihn ja auch gar nicht erst verpflichtet.
Ich hätte ihn gar nicht
erst verpflichtet. Sagen wir mal genau, so, noch also nicht entlassen.
Die Stimmung war natürlich aufgrund der letzten neun Spiele, sage ich jetzt mal, oder allgemein der fehlenden Offensivstärke, nenne ich es jetzt einfach mal, um nicht mal alles so schlecht zu machen oder auch mich in der Wortwahl zu vergreifen. Fandet ihr, wenn ihr so ein bisschen die Hinrunde Revue passieren lässt, ist im Allgemeinen wirklich so schlecht, wie es jetzt aufgrund der letzten Ergebnisse auch teilweise gemacht wurde?
Nö. Also so wie es Baumgart heute auch in der Pressekonferenz gesagt hat, 9 nicht gewonnene Spiele sind jetzt kein Drama. Also das ist jetzt nicht so der Weltuntergang und wir haben ja nicht 9 Spiele verloren.
Genau.
Gab es ja die Zeit, wo wir 12 Spiele in Folge verloren haben. Oder 11, weiß nicht 13 genau.
Sogar, glaube
ich. 13 Spiele. 14, Das
nicht
ist ein
gewonnen, nicht gewonnen.
Nee. Ja, doch, weil es Neapel-Spiel haben wir jetzt 1 gespielt.
Ja, okay. Aber wir haben jetzt hier viele Spiele unentschieden oder knapp verloren. Viele waren qualitativ sehr gut, wurden nur nicht in Ergebnisse umgemünzt. Ja, das, was ich allerdings gesehen habe, deshalb bin ich auch der Meinung, der Zeitpunkt war zu früh der Entlassung. Es war kein Trend erkennbar, in welche Richtung es gehen soll. Es gab keine Verbesserung. Deshalb hätte ich ihm noch Zeit gegeben, zumindest für die Hinrunde noch, die ist ja noch nicht abgeschlossen, zumindest da noch versuchen, irgendwas dran zu basteln.
Ich habe Tatsache immer das Argument gut gefunden, dass die Defensive Meisterschaften gewinnt, die Offensive Spiele. Und habe mich daran eigentlich auch aufgebaut.
Jetzt muss ich kurz korrigieren, hast du gerade gesagt, die Offensive
gewinnt die Spiele,
ja.
Die Defensive Meisterschaften.
Ach so, sorry, du, dann habe ich mich nur verhört.
Und das war auch bis zum Stuttgart-Spiel eine unserer größten Stärken, dass wir zwar vorne relativ harmlos waren, aber so gut wie nichts zugelassen haben. Und wenn es 1-0 stand, haben sich alle Gegner gefragt, wie können wir denn jetzt noch ein Tor machen? In Stuttgart hat sich das geändert, da haben wir sogar 2-0 geführt und haben dann trotzdem nur 3 gekriegt. Und von da an hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es nicht mehr passt, dass die Defensive die Wege nicht mehr hat. Und jetzt weiß ich gar nicht, wo wir geblieben sind. Ich stehe jetzt irgendwie gerade auf dem Schlauch. Mach mal einer weiter.
Ich glaube nicht, dass die Verteidigung, also unsere 3 Innenverteidiger, also 2 Innenverteidiger und die Verteidigung an sich das Spielen verlernt hat. Ich glaube eher, dass es eine allgemeine Verunsicherung war, weil man eben vorne nicht getroffen hat. Oder wenn man getroffen war, war es immer nur einer. Es fehlte die Idee, was man alternativ anstelle von Hollerbach machen könnte. Wir hatten ja früher ganz am Anfang der ersten Bundesliga-Saison lange Hafer nach vorne, Andersen wird es richten, spätestens oder mindestens.
Da waren die Spieler dafür da.
Da waren die Spieler dafür da. Jetzt merken wir, Hollerbach ist der Einzige, der rennt, aber es fehlen die Abnehmer. Bestes Beispiel bei uns gegen Bochum. Sipacil wird eingewechselt und auf einmal fehlen die Flanken.
Genau.
So, da fehlt irgendwas in der Organisation. Das ist, glaube ich, die haben ja nicht das Spielen verlernt. Ich glaube, da fehlt einfach eine neue Spielidee, und vielleicht auch mal drüber nachzudenken, dass man doch beim Stürmerpersonal nachlegen muss.
Also, weiß nicht, also eine Offensive, ich mag ja das Wort Stürmer eigentlich gar nicht so richtig, weil das ist ja irgendwie, wahrscheinlich kommt bald wieder so eine Zeitung raus, so wie die Zeit gerade ist. Bei der Offensive, ich glaube, das sind Nuancen. Ich glaube, man kann ja Hollerbach ganz, ganz viel vorwerfen, aber nicht das Ziel, Tore zu schießen. Das hat er nämlich, das will er Tatsache. Manchmal war er lange Zeit zu eigensinnig. Inzwischen sieht er seinen Mitspieler anders als Jörg Vertessen, der auch Tore schießen will, seinen Mitspieler aber nicht sieht. Und Jordan ist der seine Mitspieler sieht, aber nicht gesehen wird. Und da fehlt diese Abstimmung und die muss eigentlich ein Trainer hinkriegen und das wurde nicht gemacht. Und ich finde, dass es eher im zentralen Mittelfeld fehlt. Und das habe ich zum Beispiel auch Bo Svensson stark angekreidet seit Bielefeld. Da habe ich Joscha Kemlein rausgenommen. Warum auch immer. Ich fand, Joscha Kemlein hat genau diese Räume gesehen, die man bedienen muss, um schnell das Mittelfeld zu überbrücken, um schnell nach vorne zu kommen und Gefahr auszustrahlen. Und wir wissen alle, dass Rani Khedira ein super Sechser ist. Wirklich hervorragend, aggressiv, Leader, alles Mögliche. Aber Spielaufbau kann er gar nicht. Kann er einfach nicht. Mhm. Es ist nicht seine Stärke. Dafür wurde er auch bei Augsburg und er war irgendwo anders mal auch irgendwo. Da wurde da nicht verlängert mit ihm. Deswegen war er auch ablösefrei. Und Sefi, so gerne ich ihn habe, ist ein guter Offensiver, aber ein schlechter Defensiver, weil er kommt in die Zweikämpfe, er sieht die manchmal nicht. Er sieht dafür manchmal aber die freistehenden Spieler. Und ich glaube, dass da die Abstimmung, wenn da ein Trainer die Abstimmung findet, dann bräuchte das in der Offensive ja keine Veränderung.
Ich gebe dir insofern recht, dass Kemlein, dass das vielleicht ein Fehler war, ihn zu früh mal eine Ruhepause zu verordnen. Ich fand ihn aber durchaus sehr anfällig teilweise in seinen Aktionen. Er hatte seine Höhen und danach ging es,
meines Erachtens,
ging es dann doch merklich zurück. Ich fand es gut, dass man ihm ein bisschen eine Ruhepause gegeben hat, hätte mir aber eine andere Alternative gewünscht. Warum? Ja, Schäfer wäre eine Variante gewesen. Hatte aber zu der Zeit auch ein kleines Formtief.
Genau, war ja eben für einen Sechser ist er der Falsche. Schäfer ist eigentlich meines Erachtens eher ein Achter als ein Sechser.
Genau, aber wenn man Kemlein abzieht.
Muss Patrick wieder reinkriegen, der redet ja nicht mehr.
Ja, ich höre euch zu. warum nicht mal Volland?
Weil er war ja nicht fit. Und du weißt ja bei Kemlein auch nicht, das wollte ich nur eigentlich einwerfen, du weißt ja bei Kemlein, der muss ja nicht sein, dass er die Pause gegeben hat aus Formgründen, sondern Das kann ja auch sein, die Spieler sind ja so gläsern, wenn da irgendwelche Werte, ich glaube Blutwerte, so, kann man ja zumindest auch sehen, okay, hier wäre mal eine Pause gut oder so. Das ist ja mittlerweile alles möglich, dass sie, wenn die irgendwelche Werte sehen, oh, hier könnte dann vielleicht eine Zerrung, Muskelverletzung kommen, lieber jetzt mal dosieren. Deswegen dosieren ja die Spieler manchmal das Training auch, weil die halt die Werte kennen. Entschuldigung. Und deswegen, also das hat ja nicht immer was mit dem, was wir auf dem Platz sehen, zu tun. Deshalb macht es immer sehr viel Spaß. Aber
also ich möchte auch nicht die Mannschaft spielen sehen, die man aufstellen würde.
Aber Jugend forscht, Jugend voran ist vielleicht nicht in jeder Situation die beste Lösung. Also letzten Endes brauchst du in so einer Situation, wo wir jetzt stecken, jemand, der Peter Neururer Erfahrung auf dem Feld mitbringt. Also der im Prinzip
Hast weiß, du Angst, dass er ernst meint.
Du musst, nein, meine ich natürlich nicht.
Nie wieder
her. Aber du brauchst jemanden, der das Spiel lesen kann. Und ich Kemlein, so gut wie er ist und so gut wie ich ihn auch finde, ich habe das Gefühl, an manchen Situationen kann er dieses Spiel nicht, wie sagt man, kann man das Spiel nicht so richtig lesen. Da brauchst du jemanden mit Erfahrung,
also
der
das Spiel lenkt. Also man sagt immer, einen jungen Spieler bringen, nur damit wir endlich mal sagen können, spielt einer, aus dem Grund macht es keinen Sinn. Es muss auch sportlich Sinn machen. Wiederum muss es auch so sein, dass wenn du einen jungen Spieler bringst, musst du jungen Spielern auch eine gewisse Fehlerkultur zugestehen. Nein, weil sie ja sonst nur vom Erzählen, wie ein Fußballspiel läuft, wären sie ja nicht besser. Sie müssen das dann eben in der Praxis, und wenn er dann auf dem Feld mal Fehler macht, darfst du ihn halt natürlich auch nicht gleich wieder deswegen rausnehmen, außer wenn du das Gefühl hast, dass er jetzt nicht mehr vom Kopf her hundertprozentig frei ist, weil er Angst hat, jetzt weitere Fehler zu machen.
Deswegen,
du musst eine gesunde Fehlerkultur zulassen. Das ist bei Spielern, die vielleicht im zentralen Mittelfeld spielen oder gerade bei Innenverteidigern oder allgemein defensiven Spielern, vielleicht immer ein bisschen schlimmer, weil da Fehler oft zu Gegentoren führen. Wenn du als offensiver Spieler mal eine Chance vergibst oder ähnliches, so sinngemäß munterputzen weiter. Ne, und das ist dann immer eine andere Wahrnehmung auch.
Deswegen wechseln die von vorne immer weiter nach hinten im Alter.
Ja, zum Beispiel.
Also ich sag mal, auch Tom Rothe hat ja derzeit gerade eine Auszeit bekommen.
Ja, hat ja auch sehr viel gespielt.
Und ist danach in meinen Augen nicht mehr so gut gewesen, wie er noch gegen Kiel war.
Aber ich glaube,
das ist jetzt die Wahrnehmung, die wir haben aufgrund also hast ja auch vorhin gesagt, wir haben jetzt 9 Spiele oder 8 Spiele nicht gewonnen. Da war ja zum Beispiel auch das Spiel gegen Frankfurt dabei, ist mir dann auch gleich in den Kopf gekommen. Wo wir auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel gemacht haben, außer, glaube ich, die ersten 15, 20 Minuten haben wir eine Weile gebraucht. Und wir haben ja auch gegen Frankfurt in einer Phase, glaube ich, gespielt, wo die auch schon wieder gut im Flow waren. Ne? Und das war ja dann auch kein Gegner, wo du mal sagst, selbst zu Hause machen wir schon, sondern da hat die Mannschaft ein paar Minuten gebraucht, ist dann richtig gut reingekommen, haben einen Ausgleich und in der zweiten Halbzeit haben wir ja richtig, richtig gut gespielt. Und dann haben wir uns ja um Millimeter, ne, sei jetzt mal hin, war halt kein Tor, gut, ist leider so. Aber das Spiel zum Beispiel war ja auch mit darunter. Ne? Also von daher, 9 Spiele nicht gewonnen, könnte man eben immer ein bisschen detaillierter sehen. Da waren eben schlechte Spiele dabei, wie gegen Bremen, oder wo wir halt sehr viele Fehler gemacht haben. Oder gegen Bochum, wo alle immer auch so oberflächlich gesagt haben, 80 Minuten lang in Überzahl, muss man gewinnen. Ja, das lässt sich immer leicht so lapidar sagen. Ne? Aber man muss auch eingestehen, dass Bochum das einfach richtig gut verteidigt hat. Ja, also man kann ja nicht immer nur so, man muss schon beide Sichtweisen sehen. Also Bochum hat ja auch richtig gut, die haben nicht zugelassen. Mhm. Die haben mit Mann und Maus da hinten verteidigt. Und Union, das ist ja nun auch keine Mannschaft, das waren wir auch die letzten Jahre nicht, die sich ein Gegner, ich sage jetzt mal als einfaches Beispiel der FC Bayern, die legen sich den Gegner zurecht, bis sie dann irgendwann mal die Möglichkeit haben, irgendwo durchzustecken.
Kann auch sein, dass die rote Karte einfach scheiße war, weil damit ja Bochum nur noch die Taktik hatte.
Genau, und da muss man halt zugestehen, dass sie halt einfach keine Fehler gemacht haben. Ich meine, wir brüsten uns seit Jahren damit, was für eine tolle Verteidigung wir haben, wir machen keine Fehler. Da sagen wir auch nicht, ja, die anderen Mannschaften waren so schlecht. Nee, wir sagen ja auch, wir verteidigen einfach richtig gut als Mannschaft und das hat Bochum an dem Nachmittag auch gemacht.
Wobei da, so wie Ralf schon sagte, bis Jordan Rinn kam hohe Flanken. Immer wieder.
Ja, das ist ja was anderes. Ne?
Und als Jordan da drin war, wurde dann flach gespielt, wo man gesagt hat,
diese Aktion oder dieser Angriff hast du ja auch bei Bochum gemerkt hat, so in der 75., 80. rum, 1-1, wir versuchen nochmal was, weil wir natürlich hinten offen waren, haben die natürlich auch ihre Chancen gelauert. Dadurch gab es natürlich mal die 2, 3, 4 schnellen Gegenzüge, die sie auch einfach nicht gut zu Ende gespielt haben. Das ist natürlich auch, die Kritik muss man auch zulassen, aber eben immer dann so, oh mein Gott, wir haben gegen 10 Bochum nur 1-1 gespielt. Und wenn man sich das Spiel aber anguckt, siehst du, dass die Mannschaft schon versucht hat, den Ball laufen zu lassen und es hat am Ende leider nicht geklappt, wie wir wissen, aber man kann ja der Mannschaft nicht vorwerfen, dass sie nicht völlig überhastet immer jeden Ball in Strafraum prügeln, sondern ruhig mal die Seiten gewechselt haben und gemacht und getan haben.
Ich fand es ja eigentlich ganz gut, bis auf, dass ich das Gefühl hatte, wir spielen zwar wie Bayern die Ballbesitzphase, also Bayern unter Pep Guardiola, ganz früher, habe ich Irina damals Fußball erklärt. Die haben ja sozusagen den Ball hin und her gespielt, bis einer vom Gegner den Weg nicht gelaufen ist, der sein sollte. Und dann wurde da der Ball hingespielt. Also man hat sich den Gegner sozusagen zurechtgelegt, indem man im U des Todes gespielt hat, aber dafür muss man das können.
Ja. Dass die Mannschaft das versucht hat, obwohl sie eigentlich dafür, unser Stil ja nicht dafür ausgelegt ist, den Ball lange zu haben, sondern eigentlich schon schnelle Gegenzüge zu haben, fand ich es gegen Bochum nicht schlecht. Natürlich aus der Emotion heraus, Mann, und denkt sich, man gegen 10 Mann.
Auch im Kopf ist ja Bochum erst 1 Punkt.
Genau.
Ja. Wir kommen gleich noch zum Urteil am 9. Januar.
Weißt du schon mehr?
Nö, aber ich wollte euch fragen, was ihr so erwartet.
Okay.
Aber natürlich denkst du dann natürlich, den gewinnen wir hier, heute sind 3 Punkte Pflicht und dann erfüllt sich das nicht.
Weil
wir
natürlich auch das Anspruchsdenken haben, um zu sagen, wir haben eigentlich eine Mannschaft, die da unten nicht zu suchen hat und zu Hause, egal mit 11 oder 10 Mann, wenn wir ist unser Anspruch, dann müssen wir Bochum auch schlagen.
Ich glaube, in der gefestigten sportlichen Situation wäre das auch gelungen.
Ach so, meinst du?
In vielen Fällen hast du gemerkt, die verunsichert. Wenn ich sehe, wie die Bälle hinten in die Verteidigung kamen, wo du denkst, spiel doch einfach mal nach vorne. Nee, wurde wieder zurück zum Torwart gespielt und immer wieder quer. Warum nicht der schnelle Ball nach vorne? Du hast die Verunsicherung, du hast das nahezu fassen können, wie verunsichert die waren.
Stimmt.
Und dann um dieses Handballspiel um den Strafraum drumherum.
Um den Strafraum des Todes.
Und dann war es nur eine Frage der Zeit, bis irgendeiner einen Fehler macht. Und wups, war der Ball weg.
Ja, das, eigentlich so, sollte es andersrum sein. Eigentlich sollte die Mannschaft, die verteidigt, genau, den Fehler machen.
Und genau da musst du dann jemanden bringen, der da gewisse Erfahrung hat, eben dieses Spiel auch auszuspielen. Und da muss ich sagen, an Vogt, beziehungsweise war der auf dem Feld. Und dem hätte ich eigentlich die Erfahrung zugetraut,
zu finden. Du hättest da zum Beispiel Danilo Doki einfach nach vorne ziehen müssen. Du hast ja einen mehr auf dem Platz und dann musst du eben einfach hinten Viererkette spielen, musst Danilo Doki vorziehen als Kopfball-Ungeheuer, als Zielspieler.
Ja,
und, klar. Aber ist, wie gesagt, das Schnee von gestern, kann man nicht mehr revidieren. Das ist so, war so und wird so bleiben. Wir müssen jetzt nach vorne gucken.
Also oder ganz kurz noch eine Einladung. In dem Spiel hat man halt in den Möglichkeiten, die sich dann ergeben haben, hat man sehr gut so ein bisschen die ganze Hinrunde, was das unser Offensivspiel angeht, gesehen. Jordan verteilt den Ball. Das hat er in meiner Augen in der Hinrunde immer sehr gut gemacht. Aber entweder hat er dann eine mega schlechte Flanke, wenn überhaupt, in den Strafraum bekommen, oder er selber hat sich einfach schlecht positioniert. Also eins von beiden war immer der Fall. Es war nicht immer, aber oder entweder rennt er direkt bis zur Grundlinie durch, anstatt vielleicht so ein bisschen Höhe des Elfers, so zwischen 11 Meter, 5 Meter um Linie zu bleiben. Ne, das ist so, das hat sich durch die ganze Hinrunde gezogen. Entweder war die Flanke, kam die überhaupt gar nicht erst an, oder sie war einfach mega schlecht. Ja, also so, also es hat einfach überhaupt nicht gepasst. So, also es, als wenn, du hast es vorhin auch schon gesagt, als wenn Spieler A nicht weiß, was John in der Mitte macht.
Ne, also da, oder man ihn einfach nicht gut aussehen lassen will.
Nein, das glaube ich ja nicht. Das ist ja wie wenn gegen den Trainer spielen.
Ja, weiß ich ja. Aber wie gesagt, die Möglichkeiten gibt es ja auch. Also ja, wir hatten schon, also ich habe ja auch irgendwann mal Fußball gespielt und wir hatten schon den einen oder anderen in der Mannschaft, wo du gesagt hast, im Zweifel spiele ich den nicht an, weil der ist ja so, der überdreht ja dann, wenn er mal ein Tor macht und erzählt dir dann, dass er das ganze Spiel alleine gewonnen hat, dann spiele ich lieber auf die andere Seite zu nehmen.
Ja, aber dazu hätte er erstmal eins machen müssen.
Jugend noch anders beim BVB.
Naja, sein sowas glaube ich ehrlich gesagt nicht, deswegen, aber das hat sich so das Spiel in diesen
Szenen. Ich habe selber so gemacht.
Ja,
also ich deswegen
spielst du nicht bei Union.
Ja, ich habe da nie gespielt, stimmt.
Ja, aber nein, also das hat sich so ein bisschen in dem Spiel gezeigt, was in Offensive, dass das einfach nur, weil wir gute Offensivspieler haben, eben nicht auch gleich heißt, dass die auch alle gut miteinander spielen. Und das wäre schon Aufgabe des Trainerteams gewesen, das da mal eine gewisse Dinge einzustudieren. Ja? Da fragt man sich mal, was machen die denn die ganze Woche über?
Oder Alternativen anbieten in ein Spielsystem.
Genau.
Wir haben ja genügend Stürmer noch, mehr oder weniger, oder offensives Personal auf der Bank, die wir ja nie eingesetzt haben. Wobei Benisch, das ist das, was ich Svensson so ein bisschen vorwerfe. Sein Wechsel kam immer für mich gefühlt viel zu spät. 70., 75. Minute, ich meine, das fand ich bei Fischer teilweise schon zu spät, mit 65. Minute, 68. Aber warum nicht dann mal im Mittelfeld mal den Benisch früher bringen? Ich meine, der hat auch kreative Ideen.
Aber mit dem kam er ja nicht so gut zurecht. Also
der Spielertyp meine ich jetzt. Interessanterweise wurde der Kader ja so zusammengestellt, dass man Fußball spielen konnte, der kreativ ist. Ja, also ich sag mal, Petajic, Benisch, also es wurden ja Spieler regelrecht geschnitten. Ja, jeder weiß noch, dass auch Kevin Stöger nicht zur Union kommen wollte, wegen Bo Svensson, warum auch immer. Hatten wir schon mal drüber gesprochen, weil er einfach nicht unter Bo Svensson spielen wollte. Also Bo Svensson scheint irgendwo so einen Charakter zu haben, wo nicht jeder mit klarkommt.
Ja, ich glaube,
am Ende muss man natürlich wissen, wenn man einen Kader zusammenstellt, dass man dann auch den Trainer dafür holt.
Ja. Aber Kevin Stöger, ne, wir reden jetzt auch von Kevin Stöger,
aus der Mainzer
Zeit. Und die Mainzer hatten ja unter Bo Svensson auch eine richtig gute Zeit. Und da hat es dann auch Stöger einfach vielleicht nicht so einfach gehabt. Ne, also zu sagen, dass er den einfach nicht einsetzen wollte, ist ja auch nicht so richtig. Mainz unter Svensson hat ja einfach auch eine gute Phase gehabt und dann hat das vielleicht einfach ein bisschen den Nachsehen gehabt. Ja, die hat auch immer ein bisschen dazu.
Wir sind alle beim Training nicht dabei, deswegen kann man auch nicht so sagen, gebe ich dir recht.
Aber man fragt sich halt, wie schlecht muss denn ein Pritjan oder wie er aussieht?
Pritain. Ilic.
Ja, den so noch. Ja, aber Ilic war ja gefühlt immer verletzt, aber ne, also den wir aus Wien Wiesbaden geholt haben. wie schlecht muss er denn trainieren, dass er selbst bei unserer schlechten, wir haben es ja gerade thematisiert, Offensive nicht mal eine Chance kriegt. Das verstehe ich halt nicht.
Ja, erst als er ins Schaufenster gestellt wurde und man ja über das Transferfenster jetzt gesehen hat, hat man ihm ja Einsatzminuten gegeben, um zu sagen, guck mal, so spielt er.
Einsatzminuten?
Ja, ich 16 mal Minuten.
Irgendwann, insgesamt.
Ja, ja, aber er hat, also vorher war er nicht mal, teilweise nicht mal im Kader. Weil,
wenn du ja sonst immer nur eine 88. oder so, dann sind das ja schon. Also ja, es wird es nicht besser. Also dann die Fragen kann man auch stellen, wenn man nicht mehr im Training dabei ist.
Also ich war eben, wie gesagt, um mal auf das Eingangsthema zu kommen, ich war am 27. null überrascht, außer vielleicht vom Zeitpunkt her. War ganz lustig, dass ich sozusagen mehr oder weniger durch Zufall das nur mitgekriegt habe, dass Svensson entlassen wurde. Und dann ging es ja, wer kommt? Und ich mag Steffen Baumgart wirklich absolut sehr, aber ich muss eins dazu loswerden, wenn ich eine beste Freundin, verzeiht mir, dass ich jetzt von meiner Warte aus sehe, kann auch der beste Freund sein, habe, mit der ich mich über alles unterhalte, über meine Beziehung, über meine keine Ahnung, Schwächen, Stärken und so weiter und so fort, dann ist so eine beste Freundin super, solange es nicht im Bett endet. Und genauso sehe ich Steffen Baumgart, tut mir leid, dass ich das auf die Schiene bringe. Steffen Baumgart ist derjenige, den ich eigentlich mag. Es wird jetzt irgendwann dazu kommen, dass wir auch Steffen Baumgart irgendwann entlassen werden.
Irgendeiner hat es ja, glaube ich, heute geschrieben.
Ich glaube, Till. Das hat heute einer gefragt bei der Pressekonferenz. Ich habe nur die angeguckt. Hat einer gefragt, na, was ist denn, wenn sie entlassen werden? Wie ist denn dann, würde ihr Verhältnis zur Union dann verändern? Sagt er, nein.
Nee, und ich wollte eigentlich darauf hinaus. Gefühlt, ne, man wusste, also ich glaube, Till hat das geschrieben, also Zitat Till Oppermann, man wusste gefühlt in der Union-Blase, irgendwann wird der Trainer so, also es musste einfach so kommen.
Ja.
Und wenn man jetzt den Trainer entlassen hat, warum dann nicht jetzt? Weil man wollte als Verein, so verstehe ich das, man wollte eine Umkehr, also man wollte eine Veränderung im Spielsystem. Ob das am Ende Baumgart grundsätzlich schafft, ob er uns jetzt auf anderthalb, zweieinhalb Jahre, dreieinhalb Jahre hier Erfolg ist, das werden wir doch sehen. Aber was man sagen kann, ist, dass zumindest die Spielidee von ihm deutlich offensiver ist, als die, was wir unter Svensson gesehen haben. Oder auch schon, auch vorher schon, also eigentlich was Union die letzten Jahre ausgemacht hat. Und dann ist der Gedanke richtig, warum dann nicht jetzt? Also irgendwann, man wusste, irgendwann wird er wahrscheinlich mal Union-Trainer.
Ja, ich habe meinen Klamottenschrank auch leer gemacht, so ein bisschen für wintermäulig warm. Also jetzt könnt ihr auch Camp David wieder Einzug erhalten. Nee, wird nicht passieren.
Sind schon Partner.
Die sind schon Partner?
Ja, ja.
Ich habe dafür einen Gag gehalten.
Wenn ich die Werbung richtig gelesen habe oder die Information, dass sie sich als Partner von Union bedanken, für die gute Zusammen, freuen sich als Partner über die Verpflichtung. Irgendwie sowas
aber in der Richtung. Aber waren sie schon vorher?
Wegen die Partner waren sie schon vorher.
Deswegen, also.
Genau.
Jetzt nicht wegen.
Okay.
Nee, nicht wegen Baumgart.
Meine Frau hatte mich nur gefragt, ist jetzt Camp David offizieller Sponsor? Und ich sage, nee, ist ein Gag.
Und ich denke, Steffen Baumgart hat es ja heute in der Pressekonferenz auch gesagt, die Vergangenheit ist, wie sie ist und die Verbindung zum Verein ist, wie sie ist, da braucht man ja auch nicht wegreden, das ist, wie es ist. Aber das alleine wird nicht jetzt den Erfolg bringen. Ja, also wir können uns alle
Aber Ralf wollte was erzählen.
Ich wollte nur sagen, die Trainer, ein Trainer ist ja heute nicht mehr dafür da, den Jungs auf dem Platz das Spielen zu erklären, weil das können die. Trainer sind heute Motivateure. Die müssen die Leute motivieren, müssen den Leuten Ansagen machen. Und ich glaube, dass in dieser Position Baumgart wirklich tatsächlich die beste Lösung ist, weil er klare Ansagen bevorzugt, er macht sie auch. Und steht nicht unbeteiligt am. Wir kennen ihn ja alle aus der Bundesliga, wie er hemdsärmlich da steht und seiner Coachingzone hoch und runter läuft. Ich glaube, dass er in der Lage ist, die Ansagen zu machen, die die Mannschaft braucht. Ich glaube nicht, dass man den Jungs erzählen muss, wie sie Fußball spielen müssen. Ich glaube nur, dass man ihnen, eine Vision geben muss. Oder ein Ziel.
Verstehen die Spieler auch seine Sprache?
Will ich hoffen.
Das denke ich schon. Die Fußballsprache grundsätzlich ist ja sehr einfach.
Ja,
aber ich glaube schon, Fußballtrainer das heißt ja nicht umsonst eigentlich Fußballlehrer. Ich denke schon, dass du den Spielern immer noch was beibringen kannst. Ich glaube, auch hier ist natürlich ein einfaches Beispiel. Als Pep Guardiola damals bei Bayern war, hat er selbst die Spieler rund um die 30 Jahre ja nochmal besser gemacht. Das machst du ja nicht, weil er ist ja nun alles andere als ein Motivator, sondern er hat ihnen einfach, klar, seine Idee vom Fußball, aber er hat ihnen auch einfach das erklärt, wie sich Spieler im Spiel zu verhalten haben. Also du wirst jetzt einen Spieler nicht beibringen, wie man einen Freistoß schützt. Also das meinst du aber auch bestimmt nicht, sondern ich denke schon, dass die Trainer den Spielern, egal wie alt sie sind, immer noch was beibringen können.
Lucien Favre hat Marco Reus das Laufen beigebracht.
Ja, also ich glaube, diese Situation, also
wie du Situation... anderes Laufen als vorher, wirklich.
Wie du Situationen im Spiel machen kannst, wie du vielleicht mal einen Pass eher nicht spielst, auch wenn sich das auf den ersten Blick... Deshalb glaube ich schon, Motivation ist sehr wichtig, gerade vielleicht auch im Moment, ne, also um aus dieser negativen Phase rauszukriegen. Mhm. Aber ich glaube schon, dass ein Trainer, und da kann es auch sein, ein ganzes Trainerteam eigentlich mit dazu zählen, auch auf jeden Fall weiterhin, also wie gesagt, Fußballlehrer, der Name kommt ja auch nicht von ungefähr. Also ich glaube schon, dass du den Spielern immer noch was beibringen kannst. Und gerade in Bezug, wenn du jetzt wie jetzt eine Systemänderung machen möchtest, im Sinne von defensiveren Fußball, eher auf offensiveren Fußball, dann musst du den Spielern ja vielleicht auch sagen, wie du dir vorstellst. Oder wenn du jetzt nach zwei, drei Spielen siehst, so und so, und dass du denen dann zeigst, nee, das ist falsch, mach das mal vielleicht lieber so.
Genau, du erklärst ihnen ja nicht das Fußballspiel neu, sondern erklärst ihnen deine Vorstellung vom Fußballspielen, ohne dass du ihnen das neu beibringen musst.
Ja, und genau.
Ich glaube, genau, das ist das, was ja aktuell fehlt. Wir haben schnelle Spieler. Sie werden meines Erachtens nur falsch eingesetzt. Wir haben ja.
Also wie gesagt, um auf meinem Beispiel zu bleiben, Lucien Favre hat Marco Reus damals erklärt, dass er mit dem falschen Fuß anläuft. Also der erste Schritt, den er macht,
zum Beispiel,
ist der Fall, soll er mit dem anderen Fuß starten, weil er dann ein Zehntel schneller ist am Ball.
Ja.
Und Tatsache, das sind so Dinge, die kann man wahrscheinlich nur von außen sehen. Wahrscheinlich werden sie sich auch irgendwann, keine Ahnung, abnutzen. Aber lustig ist das schon, dass Spieler heutzutage durchaus auch taktische Raffinessen noch dazulernen können. Thomas Tuchel hat in Mainz die Linie gezogen vom Strafraum, von der Grundlinie Strafraum bis zur Hälfte Halbfeld aus, also hat sozusagen die Ecken rausgenommen. Mhm. Da durfte sich kein Spieler drin aufhalten. Er hatte einfach gesagt, wir spielen taktisch ohne diesen Raum. Und das hat 3 Jahre gedauert, bis andere Mannschaften, damals Mainz, dann ausgekundschaftet haben, dass das der Grund ist, warum, also diese Diagonalpässe, die dann stattgefunden haben, das sind alles Sachen, die können Spieler nicht von Hause aus mitbringen. Das ist taktisch vom Fußballlehrer beigebracht, da muss ich Patrick auch recht geben.
Nö, ist ja richtig. Ich meine, letzten Endes hat der Fischer auch Spieler besser gemacht, die eigentlich schon abgeschrieben waren oder denen man nie was zugetraut hat. Das hat er ja auch hingekriegt. Ich glaube aber auch, dass Svensson das hingekriegt hätte mit der Zeit. Nun ist natürlich die Frage, wann ist die Zeit dann abgelaufen? Will man so spät handeln wie im letzten Jahr, als wir auf dem letzten, also naja, ganz unten standen und Bielica dann geholt haben, der natürlich den Umschwung schon geschafft hat, aber war ja auch keine Veränderung erkennbar, keine vordergründige Veränderung. Aber Svensson hatte nun nicht wirklich die Gelegenheit, einen Kader zu formen und glaube ich, die Zeit sollte man oder hätte man ihm geben sollen. Bin aber mit der Lösung Baumgart voll auf zufrieden, muss ich dazu sagen.
Oh, Svensson hatte schon. Darf ich? Oder willst du?
Ich wollte eigentlich nur noch dazu, was mir halt bei Svensson so leid tut, wir haben es ja jetzt hoch und runter diskutiert, dass in der Offensive das einfach nicht so funktioniert hat. Man hat sich ja nicht umsonst im Sommer um einen Mittelstürmer bemüht. Also man hat ja Kaiserslautern finanziell meiner Meinung nach richtig gute Angebote gemacht. Ich habe Ache die letzten Jahre schon immer bei Fürth und so gesehen und fand den schon immer ganz gut. Hätte ihn auch als Jungstürmer schon gerne mal bei uns gesehen. Und jetzt bei Lautern fand ich den auch wieder super. Also ich hätte den echt gefeiert bei uns. Also der hätte sehr wahrscheinlich bestimmt richtig gut bei uns funktioniert. Und ich glaube, dass vielleicht, also vielleicht mache ich es mir zu einfach, aber ich sage, hätten wir einen Mittelstürmer gehabt, der, ich sage jetzt nicht besser, sondern einfach, wo es besser funktioniert mhm. hätte. Ja, weil ich möchte, wie gesagt, ich rede ja grundsätzlich nicht so schlecht über Jordan, weil ich halt sehe, dass er viel bemüht ist und so weiter. Da habe ich ja schon oft genug.
Also einer, der aus dem Erfolg herauskommt.
Ja, oder einfach vielleicht das Spielglück oder diese Situationsglück so ein bisschen mehr hat. Mhm. Ne? Oder auch, wenn er dann mal eine Chance hat. Ja.
Also so eine Art Modest.
Nee, einfach ein, wie gesagt, bei Jordan. Nee,
der zu Köln gekommen ist und dann erstmal alle zerrissen, alle Netze zerrissen.
Ja, Ache wäre ja aus einer Phase gekommen, wo es für ihn seit Jahren einfach gut läuft, wenn er nicht gerade leider mal wieder verletzt war. Und ich glaube einfach, dass wir mit einem Stürmer, der besser funktioniert hätte, erfolgreicher gewesen wäre auch in den Situationen, der besser eingebunden worden wäre, hätten wir vielleicht 6-7 Punkte mehr. Das behaupte ich jetzt einfach. Das ist natürlich müßig jetzt. Hätten wir einen Stürmer gehabt, der besser als Jordan funktioniert hätte, was im Strafraum wichtig ist, hätten wir wahrscheinlich mehr Punkte gehabt, hätten wir den Trainer wahrscheinlich auch nicht entlassen.
Nee. Bo kam auch vor der Transferphase?
Also relativ zeitnah, ja.
Der wusste also wirklich, was er für sein Spiel braucht. Und ja, das ist ja nicht wie in England. Bei uns werden die Trainer keine Spieler verpflichten, sondern das macht der Mensch, der sozusagen dafür verantwortlich ist, bei uns Horst Held. Er hätte Einfluss nehmen können. Er hätte sagen können, der Kader ist nicht ausgereift. Bis dahin weiß ich nicht, dass er das sogar eine Woche vor Transferschluss sagt, ich möchte aber noch auf der Position einen Spieler haben. Hat er nicht? Ist vielleicht auch eine gute Charaktereigenschaft?
Wir wissen es nicht.
Aber könnt ihr euch denn vorstellen, was der Mannschaft fehlt, außer einem Mittelstürmer? Um nicht die wiederholen, aber.
Bei mir ist die Idee drin, dass man einen Kevin Vogt, dass man eigentlich hätte man einen zentralen defensiven Innenverteidiger holen müssen und Kevin Vogt als Sechser einsetzen, weil er kann dieses Spiel einfach öffnen und sieht eben auch freie Räume von Spielern, aber er steht natürlich, sag ich mal, kurz hinterm Strafraum. Wenn er 10 Meter, 15 Meter weiter vorne stehen würde, würde dieses Spiel eine ganz andere Dynamik bekommen. Und die Zusammenarbeit mit Rani Khedira wäre eine andere. Also ich glaube, dass der taktische Kniff vielleicht zielführend gewesen wäre für Bo.
Dann hättest du dir aber zwei neue Baustellen aufgemacht. Also grundsätzlich gegen Vogt auf der 6 stimmt, das kann er halt. Aber dann machst du dir die Baustellen mit Rani Khedira auf. Was machst du mit ihm, wenn du jetzt dauerhaft mit Vogt im Mittelfeld spielst? Und was wir wissen, ist, dass der Verein von Kemlein absolut überzeugt ist. Das heißt, du hättest...
Kemlein kann auch offensiv, also der kann auch Achter.
Ich persönlich sehe ihn eher auf der 6, weil er halt A, sehr ballsicher ist und B, dementsprechend auch das Spiel eröffnen kann. Deshalb, dann hättest du dir zwei neue Baustellen aufgemacht. Du hättest nämlich A, wie gesagt, Khedira auf die Bank gesetzt und dann wäre Kemlein quasi ja nochmal ein weiterer. Also hat er mit beiden zusammenspielen können mal, ne, je nachdem, wie Bo aufgestellt hat. Deshalb, aber jetzt, wenn er jetzt eh auf Viererkette, kommen wir vielleicht ja noch gleich drauf zu, umstellt, bietet sich das ja vielleicht an. Ne, je nachdem, wie man dann mal spielt, gegen wen man spielt.
Wird auch interessant, eine Viererkette wird wahrscheinlich keinen Platz für Kevin Vogt haben.
Doch. Ja, also es wird einen Härtefall geben und wenn, den kannst du lösen, indem du das schon enge Mittelfeld dann jetzt mit Vogt besetzt, aber...
Dann ist aber kein Platz mehr für Haberer.
Ja, das kann passieren, ja. Leider, oder halt Haberer ist ja auch kein Sechser, er kann da spielen, ja, aber er ist ja auch eher der offensive Part wie Schäfer.
Genau. Und ich meine, ja, für Haberer, Kemlein, Schäfer, also für diese Dreierkombi ist dann sozusagen, wird es hart.
Natürlich, es wird Härtefälle geben, aber dass unser Kader viel zu groß ist, wäre auch ohne Systemumstellung ja, wissen wir das alle, deswegen, es wird immer Härtefälle geben und es wird vielleicht auch Abgänge geben, wo wir wieder ein Tränchen verdrücken werden im Sommer dann. Man wird sehen.
Also Vogt würde ich echt auch ein paar Tränchen verdrücken, wenn er auf der Bank sitzen müsste oder gehen müsste, weil es ist einfach...
Nee, Vogt, also wird nicht gehen.
Nicht gehen, aber auf der Bank sitzen müsste, weil das System nicht mehr passt. Weil seitdem er gekommen ist, habe ich das Gefühl, dass das hinten alles etwas dichter, sicherer geworden ist.
Die Frage ist eher, wo Vogt spielt und wem er Platz wegnimmt.
Ja.
Also ich glaube, dass der eigentlich gesetzt ist in dem Kader. Ich müsste euch gleich mal verlassen. Aber dass dann sozusagen die Verteidigung eher Danilo und Diogo sein wird, außen, keine Ahnung, ich sage mal Rote,
Trimmel oder Juranovic.
Ja, wahrscheinlich eher Juranovic.
Aber warum late immer einen Persilschein ausstellen? Für mich hat die
eine der beste, auch der beste ist, den wir halt nahm.
Er hat für mich auch zu viele Fehler gemacht im Aufbauspiel.
Ich bin mal kurz raus.
Nein, er hat aber auch, muss man fairerweise sagen, etwas an sich, was uns außer dem Vogt fehlt, dass er eben auch mal dieses Riskante versucht.
Ja.
Das meine ich auch mit Fehlerkultur. Bei Innenverteidigern ist das oft immer gleich mit einer riesen Torschance oder halt leider ein Tor verbunden. Mhm. Ne? Aber du hast bei ihm, bei Linksfüßern, also sage ich immer so, Linksfüßer sehen eh immer so ein bisschen, als ob die, also beim Rechtsfuß sieht das immer so Gradlinie aus, wenn die laufen. Beim Linksfuß sieht das immer so behäbig aus.
Mhm.
Ne? Gerade wenn es dann vielleicht noch in so ein, er ist dann so ein, ich nenne ihn immer so Schlagsitz so, er ist jetzt kein breiter, aber er wirkt relativ groß, also schlagsig halt, nenne ich das immer. Und dann sieht es immer so, der läuft halt und das ist so, dann spielt er mal einen scharfen Pass nach vorne, mag ich persönlich. Deshalb, er macht die Fehler, manchmal wurde er dann auch in so eine Situation gebracht. Ne, wenn vorne der Ball schnell verloren geht, dann sieht man, aber als Innenverteidiger siehst du dann immer der Blöde aus. Mein Papa regt sich auch immer über ihn auf. Dann sage ich, ja, aber du musst auch mal gucken, ne, dass er halt auch immer entweder mal die ärmste Sau ist. Oder, also es ist nicht immer, dass er auch der Fehler, der Ursprung des Gegentors zum Beispiel ist oder so. Nur weil er vielleicht am Ende doof aussieht.
Stimmt, gebe ich dir recht. Hab aber so ein Unsicherheitsgefühl, wenn bei den zugegebenermaßen bei den letzten Spielen nur, wenn ich merke, dass er am Ball ist, hatte, oh Gott, gib bloß schnell den Ball ab.
Ja, weil er immer so ganz, also er läuft so ganz ruhig und immer noch mal den Ball ein Stück vor, so behäbig, das sage ich immer mit behäbig, aber das meine ich überhaupt nicht abwerten, sondern das habe ich bei Linksfüßern, im Defensiven oft, dass die so eben nicht wie ein Sko in der Offensive als Linksfuß, die dann so flink laufen und so gazellenmäßig da durch die Spieler vielleicht mal vorbeirennen. Und ja,
aber
immer noch bei Diogo late.
Bei late. Aber wir sind uns einig, dass es Veränderungen geben wird und Veränderungen geben muss.
Und Veränderungen bringen halt immer Härtefälle mit sich. Das ist klar.
Aber das wussten wir ja schon seit anderthalb Jahren, dass der Kader viel zu groß ist.
Genau.
Aber Veränderungen hat es ja nicht wirklich gegeben. Also es gab ja nicht wirklich Abgänge. Also
ist der Kader viel zu groß?
Ja, ich glaube, wir haben über 30 Spieler.
Echt?
Und vor allem, wenn du mal das Mittelfeld betrachtest, die treten sich ja da tot.
Na, aber hast du da nicht dadurch gerade taktische Finessen, die du ins Spiel bringen kannst? Also, dass du
unausreichend. Ja, dann muss man sie aber mal bringen.
Wo genau,
war der Toussaint die ganze Zeit?
Ja, der war auch verletzt eine Weile. Ja. Dann war er, also nach seiner Verletzung kam er halt nicht mehr rein.
Ja.
Darauf wollte ich hinaus, bevor du pullern gegangen bist.
Ach so.
Er war Bier holen.
Ach so.
Ich war Zigaretten holen. Nee, ich rauche nicht mehr.
Was?
Ich habe aufgehört zu rauchen.
Seit gestern.
Kink an, der Nichtraucher-Podcast.
Genau.
ist ja immer, du kannst immer sagen, ja, wir spielen jetzt 4-4-2, wir spielen jetzt 4-5-1. Ne? Am Ende kannst du das ja variieren. Ne? Du kannst jetzt gegen, sagen wir mal, wenn du im Heimspiel hast, wo du gegen den Gegner spielst auf Augenhöhe, kannst du ja die offensivere Variante nehmen, Viererkette, ein Sechser davor, vielleicht so sinngemäß 4-1, 4-1, aber das heißt ja nicht, dass die dann immer alle liniert ist. Ja, man hat ja da mittlerweile so viele Möglichkeiten und da gebe ich dir recht, da hat der Kader so viele Möglichkeiten mit Schäfer, mit Benisch, mit Kämmlein, mit Haberer, ne? Und du kannst, oder angenommen, wer kommt denn jetzt in die alte Försterei, bleibe ich wieder beim einfachen Beispiel Bayern halt, wenn die in die alte Försterei kommen, kannst ja entweder gehst zurück zur Fünferkette oder lässt die Viererkette, wenn sie halt super funktioniert, stellst aber zwei Sechser auf. Ne? Mhm. Also das kannst du ja variieren und das da ist der Kader
und
natürlich
setzt,
vom Vorteil.
Dass du setzt dann in der Halbzeitpause zwei Wechsel und damit den ganzen Spielstil anders um und der Gegner muss sich daran wieder orientieren. Also,
genau.
Du kannst also,
die Spielertypen geben das her.
Genau.
Und deshalb glaube ich auch, dass zumindest was die 15, 16, 17, 18 ersten Spieler, die würden auch ihre Einsätze kriegen. Mhm. Aber bei dem riesen Kader, den wir halt haben, wird es weiterhin. Also wir haben jetzt in der Hinrunde vielleicht auch nicht so viel davon gehört, weil auch tatsächlich einige verletzt waren. Volland war ja, glaube ich, kaum im Einsatz, wenn überhaupt.
Mhm.
Ne? Die jungen Spieler, ich kann den Namen nicht aussprechen, aber Hans-Martin schreibt immer Ulu.
Ach, Ulu, ja.
Ja.
Gar keine Chance gehabt.
Ja. Es ist als Endverteidiger auch immer noch mal ein bisschen schwieriger, weil wenn, dann kommt ja auch erstmal Querfeld.
Wie ist das überhaupt? Setzt Baumgart mehr auf junge Spieler oder auf etablierte?
Also
oder ist ihm das scheißegal?
Also er ist, glaube ich, da einen Ticken bereitwilliger, als es Urs war. Urs hat ja tatsächlich wirklich nur auf erfahrene Spieler gesetzt. Ich bin der Meinung, dass Baumgart in Köln auch Spieler wie Finkgräfe und so auch mit eingebunden hat. Und andere jungen Spieler. Also
meine, ja, gab ja
einen Grund. Und da gab es die Transfersperre noch nicht.
Genau, und gab ja auch einen Grund, warum als Aufstieg und dann gleich in die Conference League. Also er hat da schon was geformt, was Sinn gemacht hat. Und ich glaube, und das ist ein Stück weit ein großer Teil Motivation. Oder nicht Motivation, das ist Vision, Motivation, Antreiben.
Ja, nutzt
und
sich aber schneller ab.
Glaube ich nicht. Er versteht unsere DNA, er weiß, wie wir ticken. Mhm. Also wie heute aus der Pressekonferenz. Er kam neu nach zu uns, wurde im ersten Spiel nach letzten 20 Minuten eingewechselt. Das Erste, was er gemacht hat, ein Tackling an der Anzeigentafel, der Alten. Und wer war das Opfer? Marco Rose, wie er so schön heute gemeint hat. Ich glaube, er weiß, worauf es ankommt. Und darauf setze ich, dass er nicht sagt, jetzt wir müssen das Fußballspiel nur erfinden, sondern wir müssen Kleinigkeiten verändern.
Steffen Baumgart wollte sich nach seinem Rostock aus nie wieder in Fußballvereine verlieben und hat es doch getan.
Ja.
Das war auch eine Aussage bei ihm.
Aber genau, deshalb war er Vereinsnummer 72 und ist ja noch nicht Aktionär, also noch nicht neuer Aktionär, wie ich heute gehört habe. Ob er einer hat aus alten Zeiten, weiß ich nicht. Aber ja, meine, wir können rumfabulieren, wie auch immer. Wir werden sehen. Wie heißt es so schön? Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Wir werden sehen in den nächsten Wochen. Aber wollen wir mal zu Baumgart selbst kommen? Zu
von mir aus gerne. Erzähl doch einfach, was du auf dem Sattel hast. Also,
wir haben
ja Zeit. Ja, wir haben ja Zeit. Ist gerade mal 50 Minuten, mein Gott.
Da haben wir ja noch eine Stunde vor uns. Nee, ich fand heute das, was er in der Pressekonferenz gesagt hat, einfach passend, dass er will auf Viererkette, das ist nun mal sein Spielstil, den will er natürlich auch hier weiter vorführen. Er sagt klar und deutlich, der Kader ist dazu bereit und der Kader ist dafür auch gut aufgestellt. Die sind topfit, sie wissen, worauf es ankommt. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, legt er jetzt keinen Wert auf Neuverpflichtung. Warum auch? Weil er hat ja seinen Wunschspieler, den er immer haben wollte, Britain. Und den er in Hamburg empfohlen hat, nicht zur Union zu wechseln, den hat er ja jetzt.
Das hat er aber so nicht gesagt, muss ich dich korrigieren. Also er kam die Frage irgendwie und dann meint er so, naja, jetzt lassen Sie mich doch erstmal mit den Spielern, die Spieler kennenlernen und mit ihnen reden. Weil er sagte nicht nur, jetzt ist ja zu Recht Ihre Frage, also hat er zum Journalisten gesagt, ja, es ist natürlich immer gleich Ihre Gedanke, wer muss denn gehen, wer kann denn kommen? Und daraufhin hat er nur gesagt, dass er erstmal mit der Mannschaft arbeiten will, die da ist, dass er mit allen reden will. Und dann, also er stellt sich jetzt nicht vor dem ersten Training hin und sagt, deshalb, also er wird bestimmt, und da kommen wir wieder wahrscheinlich auf Mittelstürmer drauf zum Thema, es ist für mich die einzige Baustelle, die wir haben. Deswegen, das vertrete ich ja schon seit Wochen, also er hat nicht gesagt, er will keine neuen Spieler, sondern er will erstmal mit dem Kader arbeiten. Also,
genau, aber die Vermutung liegt nahe, Benisch hat er eingesetzt, er fand er gut, er hat ihn abgeraten, zur Union zu gehen, er ist trotzdem gegangen, sagt er jetzt wurde eben
die Kippe natürlich hat abgeraten. Ich habe auch mal ganz kurz geguckt, weil wir kurzes Thema, dann muss ich ganz einen kleinen Sprung zurück machen. Roussillon ein Spiel, Ilic gar kein Spiel, der wird hier nicht mal mehr aufgelistet. Luca Toussaint drei Einsätze, Kevin Volland ein Einsatz und Pritichan zwei Einsätze. Ja, also es gibt schon einige Spieler, die halt langfristig krank waren oder eben überhaupt keine Rolle gespielt haben. Dadurch eben kam das vielleicht mit dem Kader ein bisschen nicht so zur Sprache, dass wir halt wirklich viele Langzeitverletzte hatten. Und ja. Wollte ich nur noch mal kurz einschieben, weil wir das ja gerade hatten, das Thema.
Ich glaube, dass Baumgart heute eine Marke gesetzt hat. Die alte Försterei muss brennen. Marco Rose war mein erstes Opfer. Was war es noch? Ich will Spiele gewinnen. Das sind so die Maßgaben, die er der Mannschaft auch weitergeben wird.
Also Steffen Baumgart wird von mir immer Fußballgott bekommen.
Ja.
Dafür gehe ich einfach zu lange zur Union, als dass ich ihn nicht ins Herz geschlossen habe. Trotzdem, gibt es Beweggründe, warum ich es nicht so toll finde. Gibt aber auch Gründe, wo ich sage, ja, irgendwann wäre es sowieso passiert, warum nicht jetzt? Gebe ich auch zu. Mhm. Faktisch muss dieser US Fischer Spielstil, ja, schon viele S-Laute drin, verschiedenste, muss irgendwann aus der Union DNA auch mal ein bisschen raus, weil wir können nicht ewig lange nach US Fischer suchen, wenn er nicht mehr da ist. Er hätte zwar Zeit gehabt, wurde kolportiert, aber es ist noch zu früh. Wie gesagt, du kannst in diese Klopp-Falle nicht treten, nee, wie Dortmund das hat. Du kannst nicht ewig nach Jürgen Klopp suchen, um dann irgendwann zu scheitern. Und ja.
Nee, aber warum machen wir die Spiele immer so kompliziert?
Und deswegen, ich wollte bloß sagen, deswegen finde ich Steffen Baumgart eigentlich wieder gut, weil Steffen Baumgart ja auch schon immer mal der war, den wir alle haben wollten. Mhm. Den wir alle sagen wollten, ey, also zielführend wäre dann später nur noch, dass Christopher Trimmel Trainer wird. Also das wäre dann sozusagen so das, was wir auch alle haben wollen.
Oder ich habe es auch bei Slack, glaube ich, die Tage war das geschrieben. Wir wollen immer Spieler, die für den Verein brennen, die sich ihre voll reinhauen.
Ja.
Jetzt haben wir ihn. 100% geben, und ich denke halt, dass das auch für Trainer gilt. Mhm. Ja, da willst du hier einen Trainer haben. Das möchte ich jetzt damit nicht groß absprechen oder sonst was, ne? Also, sondern aber wir wollen, wenn wir Spiele haben wollen, die 100% Bock haben auf Union, dann können wir uns doch aber bei allen Zweifeln, Kritik, die auch sicherlich auch mitberechtigt ist, bei einer Sache 100% sicher sein, dass Steffen Baumgart hier 100% geben wird. Also, hat er bei seinen anderen Vereinen ja auch jemand, aber wenn nicht hier, wo dann?
Genau.
Und dass er hier, 100% freie Hand bekommt.
Genau.
Anders als in Hamburg. Da sieht er Gerüchte, warum er in Hamburg gescheitert ist. Sicherlich auch, weil er mit Teilen der Mannschaft nicht so klar kam, aber vor allen Dingen, weil das Präsidium da ein anderes Vorgehen sich gewünscht hat und ihm ja keine Zeit gegeben hat. Also er musste.
Ja, man liest ja auch oft, dass das angeblich sein Stil ja gar nicht zu dem Kader gepasst hat.
Genau. Aber kommen wir jetzt mal zum Hauptthema für dich. Wen verpflichten wir jetzt?
Ja, das ist eine interessante Frage. Wie gesagt, ich hab's ja.
Okay, wollen wir mal Puller gehen? Nee, wir gehen auf den Balkon und holen uns Bier.
Können wir Conny zuschalten hier? Nein, also ich bin der Meinung, dass wir, also wenn es jetzt nicht sich irgendwas ergibt, ne, ich könnte jetzt Wunschdenken äußern, Matthias Tell zum Beispiel von Bayern, vielleicht für eine Laie anderthalb Jahre.
Hast du auch die Geldquelle dazu?
Laie.
Na, Laie heißt ja trotzdem.
Nee, bei Spielern wie ihn, da kannst du. Ja, also da kannst du davon ausgehen, dass der Verein, also Bayern, weil die halten ja sehr viel von ihm. Er hat halt eine richtig gute letzte Saison gespielt. Dieses Jahr war er halt als jüngster Spieler im Formtief, und ich denke, dass Bayern jetzt auf jeden Fall einen Verein suchen wird, wo er viel spielt. Weil er ist ein begnadeter Kicker, er bringt so viel mit.
Was spielt er?
Welche Position? Er kann vorne, er kann grundsätzlich alles spielen. Bei Bayern hat er sehr viel über die Flügel gespielt, weil er Harry Kane im Zentrum halt gesetzt war. Und er ist aber eigentlich ein Neuner.
Okay.
Aber er ist halt wieselflink, also, er ist technisch richtig stark.
Ein echter Neuner.
Er hat einen richtig guten Abschluss. Also, und es gibt sicherlich interessantere Vereine, gerade die sportlich auch besser dastehen. Stuttgart zum Beispiel, da würde er wahrscheinlich wieder mehr auf Flügel spielen. Dann gibt es vielleicht Freiburg, die ja auch so ein bisschen Probleme mit einem Stürmer auf der Stürmerposition haben. Da könnte er auch gut reinpassen vom Stil. Und bei uns könnte er halt auch, wenn Baumgart wirklich den offensiveren Stil durchsetzt oder wenn sich das bewährt, würde er, und Tell bei uns die Neuen gibt, würde er auch viel spielen, und ich glaube, dass es auch passen könnte. Aber es gibt sicherlich auch Vereine, die vielleicht erstmal auch ein bisschen besser dastehen als wir, wo er vielleicht auch viel spielen würde, weil das ist das Wichtigste für ihn. Und es könnte, also es ist natürlich Wunschdenken auch dabei, dass er vielleicht, weil ich hoffe eigentlich, dass Bayern ihn in einer Liga verleiht, weil wenn du ihn jetzt wieder ins Ausland schickst, hast du ihn auch nicht geholfen.
Aber ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn charakterlich nicht. Überhaupt, ich kenne nur den Namen und ab und zu mal spielen absehen. Aber machen wir uns da nicht wieder so ein großes Thema auf, nach dem Motto, Ich bin die Diva und alles andere ist mir
ist egal. Ist er gar nicht.
Also, ich nicht.
Ich kenne ihn nicht, aber...
Er ist Sport, also er ist mega ehrgeizig. Also er hat auch, als er letzte Saison mal einige Wochen nicht gespielt hat, wo immer alle so in Medien natürlich, das ist immer dann immer so ein Medienthema halt, und du hast auch vom Verein nie irgendwas gehört, also ganz im Gegenteil, sondern er will sich nicht verallein lassen. Berater hat das auch dann öffentlich immer gesagt, er will hierbleiben, er will sich hier durchsetzen. Er hat total die Rolle beim FC Bayern, sag ich mal, man könnte jetzt wieder also sagen, ja, soll er froh sein, dass er da ist, nach dem Motto, aber er hat diese Rolle einfach als langfristig angesehen. Er ist jetzt 20, glaube ich. Mhm. Er weiß, er ist jung, er muss noch viel lernen. Also er bringt eigentlich alles mit, um ein noch besserer Spieler zu werden, als nur ein riesiges Talent, sage ich jetzt mal, weil er einfach sich die Situation annimmt, wie sie ist und realistisch sieht. Also er ist halt nicht so wie andere junge Spieler, die dann halt irgendwo ankommen und sagen, ich bin jetzt hier so nach dem Motto, nach mir die Sinnflut so. Und es ist bei ihm gar nicht, also mir fällt wirklich nichts Negatives ein, dass ich ihm sage, oh mein Gott, das könnte Stress geben. Gar nicht. Also er ist keine Diva, er ist kein eigensinniger Spieler,
ja, und gar nicht. Also, und wer Tell heißt, ist ja auch kommunikationsbereit. Also.
Ja, eben.
Ja, also nee, ganz wirklich. Also, was anderes, Patrick, was ist mit Eriksson? Das hat sich mit Bo Svensson erledigt, dieses Gerücht.
Das war, also wer keine Ahnung, wer hat die Post, aber das ist Schwachsinn. Da hast du ja Göran
Eriksson?
Nee, Christian Eriksson hier, der vor 3-4 Jahren
bei der Europameisterschaft
im Herzinfarkt hatte. Der musste dann Italien verlassen, ist ja dann bei United gelandet. Mhm. Und
ich glaube, dass wir in anderen Regalen gucken. Ich glaube, dass wir weg sind von wen können wir bei
nee, aber im Winter, nee. Also da bin ich wirklich diese Formatierung. Wir sind immer noch Zweitligist. Den haben nur noch wir Fans auf dem Schirm.
Und du darfst auch nicht unterschätzen, wenn Spieler im Winter verliehen werden. Gerade dann hast du ja die Chance, vielleicht bei größeren Vereinen richtig gute Spieler zu kriegen, weil, um bei dem Beispiel zu bleiben, die wollen ja auch, dass ihre jungen Spieler dann oder Jungspieler Spielpraxis kriegen, auf lange Sicht davon zu profitieren. Das heißt, na klar, dann verleihe ich ihn noch lieber, dann kommt er vielleicht nach anderthalb Jahren zurück, hat vielleicht Selbstvertrauen gewonnen, hat sich weiterentwickelt. Ne, also die großen Vereine oder die Vereine über uns haben ja auch nichts davon, wenn ihre vielversprechendsten Spieler gefühlt nur auf der Bank sitzen.
Genau, oder du hast eben so einen Trainer, sag mal, der partout nicht auf diesen Spieler setzt, aber du siehst ihn als Juwel und denkst dir, ja, momentan ist es doch der richtige Trainer, aber langfristig wissen wir schon, der Trainer wird nicht ewig bei uns bleiben, der ist so gut für uns. Und dann spielt der Spieler vielleicht wieder eine Rolle, da hast du auch eine Chance. Also, oder anders. Also diese Verleihen für ein halbes Jahr sind Tatsache so. Ich halte mir eine Option warm und dafür bezahle ich auch ein bisschen weiter dazu. Also du kriegst die relativ preiswert, aber Union zahlt doch gut. Also löst dich davon, dass wir der Verein sind, der die wenigsten Gehälter bezahlt. Wir sind eher der Verein, der gute Gehälter bezahlt. Also wir werden wahrscheinlich besser bezahlen als Mainz, das ist nur eine Prognose. Und Augsburg. Mhm. Und wir haben auch noch Berlin in der Hinterhand. Also wir sind ein gefragter Verein und die Spieler, das ist ja das Schöne, die sind ja in einem Alter, wo man abends noch ausgeht. Also ich mach's ja nicht mehr so. Du ja auch nicht, Ralf, nee, aber
selten.
Aber das ist eben so was, wo dein Berlin aber auch zählt. Mhm. Also, ja, da willst du einfach hin. Du willst nicht nach Augsburg, du willst nicht nach Wolfsburg, du willst nicht nach Sinsheim. Du willst da, wo die Hölle los ist. Und wenn du dann auch noch hörst, geil, bei dem Verein stimmt's, da wirst du nicht ausgepfiffen, da darfst du Fehler machen, da bist du relativ schnell ein Fußballgott. Dann kommen Spieler schon auch mal und die dann auch Abstriche in ihrem Gehalt machen. Einfach nur, um sich wieder.
Oder halt die Vereine ja das Gehalt einfach über einen weiten Teil selber bezahlen.
Na, ich glaube, das Gehalt bleibt ja, glaube ich, bei dem ausleihenden Verein. Du zahlst ja nur die Versicherungssumme, glaube ich.
Genau.
Und die ist ja beim Spieler eines
aber selbst
Bayern wahrscheinlich
dit,
höher als
selbst
beim.
Selbst tragen manche Vereine dann mit.
Ja.
Also Bayern macht das sehr oft. Weil das
für die großen Vereine ist das natürlich immer ein bisschen einfacher. Ne, die sagen, das ist dann bei denen nicht so viel. Wenn Bayern jetzt sagt, für Tell, der jetzt auch nicht so viel verdient, also für Bayern-Verhältnis halt, wenn wir jetzt für anderthalb, reden jetzt einfach mal von anderthalb Jahre da jetzt, dann wird Union gleich eine Leihgebühr zahlen. Oder oft Bayern macht es ja auch, die großen Vereine machen es ja auch oft so, dass die Leih oder die Kosten für den aufnehmenden Verein so gering sind, je mehr ein Spieler dann spielt. Hm. Also wenn die den Spieler dann kaum einsetzen, ist die Leihgebühr und alle Zeit größer. Aber wenn Spieler dann wie Tell dann bei uns gefühlt jedes Spiel macht, und weniger Kosten sind es dann für Union.
Und wie wir bei Vorfahren gelernt haben, im gegenseitigen Einvernehmen kann man ja auch Leihen rückgängig machen.
Wie wir ja auch heute gesehen haben, Franz Kretzel von Stuttgart zum Beispiel ist ja auch zurück zu Bayern gegangen.
So weit war ich nicht drin heute.
Wer auch immer das ist.
Genau.
Ist auch ein Spieler aus der Jugend von Bayern, der bei Stuttgart jetzt.
Na, da gucken wir doch mal nach England und holen uns Taibo Avoni.
Ja, passt ja nicht mehr.
Wieso? Als Stürmer schon.
Ja, also es wird auf jeden Fall kommen. Ich weiß, da sagen jetzt gleich wieder, oh, der war bei Hertha. Ich finde ja auch Haris Tabakovic zum Beispiel, den fand ich bei Hertha schon immer
mehr. Glaube ich nicht, dass er kommt.
Ja, aber Hoffenheim hat so viele Stürmer und er kam ja so schon immer nur als Einwechselspieler rein. Und jetzt haben sie noch Gift Orban geholt, angeblich auch den Lemperli hier von Köln, aber ich weiß nicht, ob der erst im Sommer dann nach Hoffenheim geht.
Gift Orban hätte gut zu uns gepasst, schon alleine, weil wir ja einen Staatsbesuch von dem
Willi?
Hatten. Und wegen Willi.
Ach so.
Ja, also einfach nur, dass wir das Gegengift haben. Hätte ich den uns gerne gewünscht. Nee, aber Spaß beiseite. Mit Namen habe ich es ja immer. Und sonst?
Ich sehe sonst keine Baustellen in dem Kader. Also es ist wirklich, ich bin der Meinung, wir brauchen einen vernünftigen Mittelstürmer.
Ja.
Und das Baumgart es schafft, dass die halt die Außenspieler, Hollerbach, Vertessen, Jong, der mir ja zum Beispiel sehr gut gefallen hat in der Hinrunde immer wieder, dass da
aber er hat auch ein bisschen nachgelassen.
Das ist jetzt ein bisschen einfach gesagt, aber dass die Abstimmung einfach besser funktioniert.
Also Vertessen braucht einen Partner, Hollerbach braucht einen Partner, der mit ihm spielt.
Oh, sagt jetzt so nicht, der wird uns so Social Media nicht lünschen, wenn er einen Partner braucht.
Ein Spielpartner. ich glaube auch nicht, dass wir... ich glaube, wir haben genügend Stürmer und offensives Personal. Ich glaube, dass wir da keine Baustelle haben. Wir haben genügend, die noch keiner weiß, wie sie wirklich im Einsatz funktionieren.
Fällt mir jetzt gerade ein, Sebastian Bönig ist zurück. Das ist ja die viel wichtigere
Personal. Jetzt kommen die Ecken wieder an.
Genau.
Jetzt machen wir wieder...
Also darüber habe ich mich ja fast mehr gefreut als über Steffen Baumgart.
Und Wittmann ist wieder Analyst.
Ja, genau. Wir haben wieder ein Spielverständnis. Mhm. Also außerhalb des Spiels. Mhm. Aber,
ja, ist schön, dass er da ist.
Also wir haben sozusagen jetzt einen Kader, wo wir nur einen Mittelstürmer brauchen, nehme ich raus.
Das ist meine Meinung.
Naja,
wie immer sage ich ja, ich sage immer nur meine Meinung.
Entscheidend. Du bist ja sozusagen Meinungs... bildend für den Podcast.
Sagt ja jeder nur seine Meinung.
Ich sage, dass wir Kevin Vogt auf der 6 sehen werden.
Mhm.
Dass Benesch deutlich mehr Spielzeit kriegt auf der 8.
Mhm.
Und dass es nur Vertessen oder Hollerbach werden.
Genau.
Wir brauchen, vielleicht gibt es ja auch AC Mailand, dass die jetzt sagen, wir haben so eine schlechte Hinrunde gespielt, wir brauchen jetzt erstmal einen neuen Innenverteidiger. Dann werden die Medien aus Italien vielleicht wieder mit Diogo Leite geflutet werden, dann brauchen wir vielleicht auf jeden Fall einen neuen Innenverteidiger.
Ne, eigentlich nicht.
Doch. Also ich sehe, also...
Wenn wir eine Viererkette spielen, haben wir...
Ja, es geht jetzt um einen Linksfuß. Also ich sehe nicht weder Döki als linken Innenverteidiger, noch sehe ich Kevin Vogt dort. Das kann man mal machen, wenn Jurelate mal einspielt. Aber wenn wir jetzt über eine komplette Rückrunde plus 2 Spiele reden, dann und vor allem
dann,
die Qualität...
Dann holen wir Paule zurück.
Also ne, wir reden natürlich immer nur jetzt davon, wer kommt. Wir müssen ja auch immer davon ausgehen, dass es Spieler gibt, die bei uns sind. Jetzt Döki hat ja Gott sei Dank verlängert. Das ist ja, hätte ich so auch nicht mehr erwartet. Also gehofft natürlich, klar. Aber Diogo Leite ist natürlich ein Spieler, der, ich glaube, einen Marktwert hat von 18 Millionen oder so.
Mhm.
Und da würde natürlich ordentlich Qualität verloren gehen, Geld eingehen, wo du dann schon auch Ersatz holen solltest.
Ich gehe mal davon aus, dass er eine Ausstiegsklausel hat.
Diogo Leite?
Der hätte bestimmt nicht unterschrieben nicht. Ohne.
Ach, Döki meinst du?
Döki, ja, genau.
Ja, aber auf jeden Fall ist es so oder so besser als ablösefrei. Ja, so ist ja genauso.
Definitiv. Aber ich würde insofern mitgehen, dass wir vorne einen Ersatz, einen 1:1-Ersatz für Jordan brauchen. Also einen typischen Stoßstürmer. So als wenn Jordan nicht funktioniert, hast du nur
die nur falschen Neuen,
die man falschen, gerne ja, sagt, genau. Ja. Also wir brauchen einen zweiten Andersen praktisch als Partner für, oder nicht als Partner, sondern als 1-zu-1-Kopie für Jordan. Wenn er nicht funktioniert, kommt der andere rein.
Was wäre
deshalb habe ich immer an Tabakovic gedacht.
Ja. Was wäre denn eigentlich mit zwei Neunern?
Warum?
Na, dass man die gleichzeitig spielen lässt, sozusagen so eine.
Ich wäre erstmal mit einem zufrieden. Mhm. Nee, es wird, also ich glaube, einer würde reichen. Natürlich kannst du ja immer dann reagieren, wenn wir Abgänge haben. Ne? Also wir haben ja vorhin noch gesagt, wie groß der Kader ist. Dann kannst du jetzt noch drei Neuner holen. Und wenn, dann musst du auch erstmal die Ilić-Leihe wird ja wahrscheinlich abgebrochen, wenn das stimmt, was man so in den Medien gelesen hat oder in der Gerüchteküche.
Der kommt aus Wiesbaden?
Nee, aus Frankreich.
Von Lille kam, ja.
Ach so.
Und Pretićan war der, von wem Wiesbaden ja 13 Tore in der Rückrunde gemacht hat. Ja, also wie gesagt, im Mittelfeld haben wir so viele verschiedene Spielertypen, dass du da auch so viele Möglichkeiten hast. Und egal, wenn wir die Liste durchgehen, da würde ja auch keiner sagen, oh nein, der ist in Anführungsstrichen so schlecht, am besten wir geben den ab. Ja, also und im Sturm, ja, da haben wir jetzt zigmal wiederholt. Wir brauchen vor allem mehr Abstimmung, funktionierende Abstimmung. Weil du kannst einen Top-Stürmer holen, wenn du den nicht schaffst, in Szene zu setzen.
Man sagt ja, wo Baumgart ist, kommt Selke.
Ich glaube Selke. Genauso wie Fluppe oder Selke. Ich glaube, das sind Spieler, die sich nicht nach Köpenick verirren werden. Glaube ich nicht.
Oh, Davi Selke, glaube ich, ist das nicht so.
Das wäre ein Hass. Wie lange war der Tabakovic bei Hertha? Ein Jahr, ne?
Anderthalb?
Oder ein Jahr?
Anderthalb, würde ich sagen. Also mehr als ein Jahr.
Ist der mit abgestiegen, ja?
Nee, der ist eigentlich in der Abstiegssaison gekommen, nach dem Abstieg gekommen und hat sofort eingeschlagen und sie haben ihn im Prinzip für Geld verkauft, weil sie mussten. Ich glaube, er war nur ein halbes Jahr da.
Nee, das glaube ich nicht. Ich denke eher anderthalb, aber ist auch.
Wie lange ist denn Hertha schon in der zweiten Liga?
Nur schon ein paar Jahre.
Das zweite Jahr.
Dann ist er anderthalb Jahre da gewesen. Also ich glaube, dass der in der ersten Liga noch nicht bei Hertha gespielt hat.
Nee, Quatsch, Hertha ist jetzt abgestiegen, oder?
Nee. Die spielen schon mindestens, das ist die zweite Spielzeit in der zweiten
Bundesliga. Ja, das ist alles so schnelllebig. Plötzlich ist Hertha in der zweiten Liga, eben haben sie noch gegen uns Pokal gespielt. Nee. Ich glaube wirklich, dass Haris Tabakovic zu Zweitliga-Zeiten gekommen ist, dass es ein guter Einkauf war, den sie gemacht haben und dass der zusammen mit dem Rehse gut funktioniert hat und dass es sehr klar war, dass einer von beiden am Saisonende gehen muss, weil sie ja Geld brauchen. Oder ja, sie steigen aber auf.
Ich glaube nicht, das werden die Berater nicht machen. Werden
ist
ihn nicht machen, glaube ich nicht.
Ist das zweite Jahr in Folge.
Von Hertha in der zweiten Liga. Glaube nicht. Ja.
Also mir persönlich ist das egal. Also wenn da jetzt so ein Spieler kommt, der jetzt in anderthalb Jahre bei Hertha war, wenn er voll überzeugt ist und herkommt, und ich sag mal, wir reden ja da nicht über einen Rehse oder so, der da ganze Merchandise-Programme
aufgezogen
hat, weil er in sein Tagebuch geschrieben hat. Aber aber wie gesagt, das ist jetzt kein Spieler, der ist so, ich glaube, dass Tabakovic halt ein Spieler ist, der, wo er ist, haut er sich halt voll rein und gibt halt alles, aber ist jetzt keiner, der jetzt irgendwie die Hertha-DNA seit 8 Jahren oder so hatte. So, weißt? Also da gibt es ja den Unterschied. Man kann sich auch voll mit einem Verein reinhauen, aber und so ist er, und Selke ist halt so ein Typ, der ist ja nach außen noch total arrogant, aber was ich immer seit Jahren sage ist, ich glaube, dass er von den Anlagen her müsste der eigentlich seit Jahren einer der besten Stürmer der Liga sein. Aber irgendwas.
Davi Selke ist wirklich der Spieler, den willst du nicht in deiner eigenen Mannschaft haben, weil da musst du ihn plötzlich gut finden.
Du hast ihn doch mal im Zug angesprochen, ja, ja. oder? Wo wir ihn getroffen haben auf dem Bahnhof.
Der war total nett.
Das, ja. das hört man auch von vielen. Also man,
der ist total so bei Twitter, nett. Ne? Also,
ja. Dass er auf dem Feld wie ausgewechselt ist. So ein
bisschen. Ja, das ist so wie, oh, wie hieß er denn? Jetzt komme ich nicht auf den Namen.
Jens Jeremies wahrscheinlich.
Nee, nicht Jens Jeremies. Ein Unionsspieler, der vorher in Bielefeld gespielt hat. Nicht Torben, oh, aber skandinavischen Namen, Sören Brändi. Ein Spieler.
Der kam aus Duisburg.
Den Union versucht hat 10 Jahre lang zu verpflichten. Genau.
Sören Brändi, den willst du, den hast du, wenn er in der gegnerischen Mannschaft ist, aber wenn er in deiner Mannschaft ist, dann ist er geil. Und, und genau so ist Davy Selke. Davy Selke kannst du nur leiden, wenn der bei dir spielt.
Aber ich kann über diese gewisse Arroganz, die er ausstrahlt, aber irgendwie auch lachen. Also er hat bei mir nie so diese Hass ist ja immer ein großes Wort, das benutze ich eigentlich sehr gerne, aber der hat nie dieses Agro-Gefühl in mir ausgelöst, sondern eher so irgendwie so, nicht, dass ich über ihn gelacht habe als Mensch, sondern ich habe über das, was er gemacht hat, so gelacht. So.
Er tat dir eher leid.
Nee, ach gar nicht, also keine Ahnung. Weil ich sage mal, manche Spieler laden sich vielleicht als im Spiel so emotional auf, und wenn die dann irgendwas machen und dann ein Tor schießen sollen, dann lassen die halt alles raus. Mhm. Ich glaube, dass das einfach dann aber, um noch mal einen Satz zu
machen.
Ich glaube, wie gesagt, dass Davy Selke von den Anlagen her eigentlich seit Jahren ein Topstürmer in der Bundesliga sein soll. Ein Topstürmer ist immer auch wieder ein großes Wort, ich weiß. Aber der hat alles. Der ist kopfballstark, also er hat eine gewisse Größe. Er hat eigentlich auch eine gute Technik. Aber irgendwas, ob es jetzt vielleicht dann doch der Charakter ist oder er sich also zu sehr auf. Bei Talenten sagt man, er hat sich auf sein Talent ausgeruht, aber er ist ja da schon längst raus, er ist ja fast 30, glaube ich. Aber irgendwas hemmt ihn. Nee, und wenn es über Jahre ist, dann ist es auch kein Zufall mehr. Dann ist das schon irgendeine Eigenschaft,
die ihn hemmt. Du hast auch dadurch, dass er so übermäßig mit Emotionen spielt, also er soll ja Trash-Talk zur Perfektion können, hast du natürlich auch schnell jemanden in Davy Selke gefunden, der dann für die Leute, die außerhalb des Platzes auf den Tribünen stehen, dann der Buhmann ist.
Ja.
Wenn irgendwas nicht läuft, dann ist er schnell derjenige, der verantwortlich gemacht wird. Das haben wir bei den Nachbarn gesehen in Charlottenburg, das haben wir aber auch woanders gesehen. Da wird dann auf ihn projiziert, was in der Mannschaft nicht funktioniert und wahrscheinlich ist er auch der Typ, der sich da zu Herzen nimmt und dann eben noch gehemmter ist.
Eine Sache dazu kam, dass er immer für viel zu viel Geld entweder ausgeliehen oder mit Rückkaufoptionen versehen wurde und er nie an die Leistung zu dem Augenblick anknüpfen konnte, als diese horrenden Summen fällig waren. Und da tat Köln, Bremen, Hertha.
War es damals, er hat ja mal Hertha, als Hertha schlimm. Gegen Red Bull gespielt hat. Da
gegen wen?
Hertha, ja, Red Bull.
Na, gegen die anderen.
Hat der da für Red Bull oder für Hertha das
Tor? Für Hertha.
Wo er so ausgerastet ist.
Ja, für Hertha.
Für Hertha.
Da war er auch für mich nicht mehr irgendein Sohn, sondern da war er für mich Held. Also,
der macht sich nichts draus. Also, der sagt ja, jetzt bin ich halt hier und jetzt zeige ich hier ein wichtiges Tor gemacht. Und hier das
war also gar in Leipzig und ich werde diese Tor nicht vergessen, weil er einfach genial gemacht hat und er hat danach denen, die da waren aus Leipzig, hat er gezeigt, dass er mit Leipzig nichts gemein hat.
Ich glaube einfach, der macht sich aus diesen typischen Dingen, die bei uns Fans halt so hohen Wert haben, aus denen macht er nicht. Der will einfach gewinnen, der ist ehrgeizig, emotional. Und wahrscheinlich auch emotional aufgeladen, mehr als viele andere Spieler.
Du hast bei diesem Tor hast du schon gemerkt, dass er sich Tatsache doch Luft machen wollte, dass sie ihn in Leipzig nicht geschätzt haben.
Ja.
Also da hat er wirklich richtig gezeigt, was der eigentlich für ein Arschloch ist.
Und wenn man bedenkt, dass wir vielleicht wieder mit Baumgart viel über die Außen und viel mit herein, also ich glaube es nicht, weil es kommt, weil bei Glatzel weiß man nicht, wie der Heilungsverlauf ist und wir haben ja aktuell nur ihn. Als klassischen Neuner. Deshalb glaube ich auch gar nicht, dass Hamburg ihn abgibt. Aber wenn, würde es bei mir erstmal grundsätzlich positiv, weil dann endlich mal eine Behauptung, die ich seit Jahren aufstelle, vielleicht mal bewiesen wird. Oder alle sich
aber glaubst du nicht, dass Glatzel eher nach Heidenheim geht, wenn er überhaupt fit wird?
Glatzel? Was soll dann da?
Na, Heidenheim sucht doch auch händeringend, was offensiv wird.
Nee. warum sollte er da hingehen?
Weiß also, ich nicht.
Weil ich meine, wir können ja die Geschichte fortsetzen. Wir können bei Hertha die teuersten Einkäufe wieder zurückkaufen. Toussaint haben wir ja auch. War ja der Top-Einkauf, glaube 25 Millionen. Und wir haben ihn für ein Handgeld bekommen. Also nicht 3 Handgeld, 3 Millionen oder sowas in der Richtung. Ja, wenn Tabakovic da in dieser Riege zu haben ist, warum nicht? Ich glaube, wir hätten da weniger Probleme mit als der Nachbar. Ich glaube, da ja, wäre er kein Held mehr.
Boah, nee, Ralf, ich bin einer anderen Meinung. Ich glaube, du darfst es nicht bewerten. Also wenn Aljoscha Kemlein zu Hertha wechselt, dann wäre ich auch sauer. Sag mal, weil es ist eben unser Jugendspieler, aber andersrum, wenn er da eine Chance bekommt, die er bei uns nicht kriegt, ist man auch wieder zufrieden mit. Aber grundsätzlich ist so diese Fan-Dasein, oh, der hat ja da gespielt. Ich glaube, bei Spielern, die aus von irgendwoher kommen, Felix Groß hatte mal so gesagt, er würde nicht zu Hertha gehen, aus Gründen, weil er einfach, genauso wie er nicht zum HSV gehen würde, weil er bei Bremen und bei Union gespielt hat. Das gibt's. Diese Verantwortung gibt es bei Spielern, aber ich würde die nicht so groß hängen bei Leuten, die ja keine Ahnung davon haben, wer wann spielt. Also die meisten Spieler aus dem Ausland, die werden sich für Deutschland eher wenig interessieren.
Ich könnte mich auch, es gibt auch wenig, was mich noch weniger interessiert als die Meinung anderer Fans. Also in Bezug auf meinen Verein. Ja, also sowieso. Nicht, dass ich nicht die Meinung grundsätzlich, also, aber es ist mir persönlich scheißegal, ob ein Bremen-Fan oder ein Hertha-Fan oder ein Leverkusen-Fan, ob der jetzt meinen Verein mag. Also das könnte mir egaler sein.
Aber wenn ich jetzt Selke und, oder Selki, weiß nicht, wie er richtig ausgesprochen wird, Selke, und
Toussaint vergleiche. Wie wir sagen, Selke.
Oder so. Muss ich sagen, Toussaint hat sich zu einem echten Unioner entwickelt. Aufgrund seiner Spielweise, seines Einsatzes, das würde ich bei Selke.
Wäre bei ihm schnell. Also sag mal 4-5 Tore in den ersten 3 Spielen und du bist überragend. Also erst lachen sie. Beim ersten Tor sehe ich jetzt schon Jens vor mir, der sagt, ausgerechnet der. Beim zweiten Tor würde er sagen, was geil, und im zweiten, dritten Spiel würde er sagen, heute schießt Selke alle groß und klein. Also geht ja schnell bei uns, dass wir von jemandem überzeugt werden, der einfach formmäßig da ist. Ich will jetzt aber auch ja nicht Steffen Baumgart dazu bewerben, wenn er das hier hört, dass er sagt, da müssen wir jetzt doch Selke holen. Also grundsätzlich geht es auch ohne Selke. Aber Fakt ist, dass es Spieler gibt, die mit dem ein oder anderen Trainer besser klarkommen und demzufolge immer so ein bisschen hinterherlaufen. Ja, so wie auch Trainer, sag mal, immer jemanden folgen, den sie schon bei anderen Vereinen beerbt haben.
Dann würde ich sagen, Benisch.
Selke war doch auch bei Köln, als Baumgart da war,
oder? Ja, na klar.
Ja, es gibt halt, glaube, du hast es ja mal gesagt, es gibt einfach Trainer, die können mit Spielern sehr gut arbeiten. Und die können dann aus diesen Spielern irgendwie auch alle rauskitzeln. Mhm.
Soweit ich weiß, war sogar Selke der Wunschstürmer von Baumgart, als er in Köln war. Da war Selke wurde nachgezogen. Mhm. Also insofern, die Vermutung könnte durchaus in Betracht kommen, aber
ja. Super. Ich würde es gut finden.
Jens, also wir werden uns einfach umarmen, wenn er trifft. Wir werden heulen und werden glücklich sein.
Ja, ich sehe schon Jens vor mir, wenn er dann eskaliert, da oben steht. Ja, naja. Hallo Jens, gesundes Neues.
Ich gucke nochmal auf meine Liste.
Ja, erzähl mal.
Aber und abschließend noch, aber wir sind eigentlich so ein Spielertyp als Stürmer, wäre super. Also ein anderer Stürmertyp würde auch keinen Sinn machen.
Du brauchst jemanden, der beim Toreschießen auch Emotionen zeigt. Der dann auch zeigt, das war geil.
Nee, der erstmal Tore schießt, bevor er Emotionen
zeigt. Ja, aber der dann aber auch den Mitspielern zeigt, war geil, dass er genau jetzt auf diese Position mich ins Spiel gebracht hat, weil ich wusste, dass ich das mache.
Und vielleicht wäre so diese Art emotionaler Spieler, der so... Wie gesagt, wir lachen immer drüber oder andere Fans, andere Vereine machen sich über sowas dann immer lustig. Aber vielleicht ist auf dem Feld diese Art Emotionalität werdet auch was uns vielleicht ein bisschen fehlt. Also ich habe jetzt die letzten Minuten ein bisschen im Kopf überlegt. Wir haben klar Khedira einen, der den Mund aufmacht, aber diese Emotionalität so ein bisschen nach außen so, fällt mir keiner ein. Auf die Schnelle jetzt.
Ja, Hütehund Trimmel wird.
Ist ja nicht lautstark, oder?
Nicht, wird nicht lautstark nicht werden, der wird eher nach innen genau. die Ruhe bewahren. Aber du hast wirklich niemanden, der auf dem Platz mit Gesten oder mit Worten zeigt. Nee, auch nicht. Dazu ist er nicht in der Form seines Lebens. Du hast niemanden, der spricht. Mhm. Also mit Gesten oder mit Worten, du hast eigentlich eine relativ ruhige Mannschaft, trotzdem haben wir viele gelbe Karten gekriegt.
Faulen können wir immer noch, das haben wir nicht verlernt.
Und genau. wenn ich sehe, wie Vogt sich echauffiert hat bei dem Spiel gegen Bochum, bei dem, was dann die rote Karte ja zur Folge hatte.
Vogt wäre vielleicht einer. Ja,
macht okay. Schon die Klappe auf und das nicht zum ersten Mal.
Ja, stimmt. Okay. Gut.
Also ich habe auf meiner Liste nichts mehr.
Ich hatte keine
Außer, Liste. Dass
ich, na doch, 9. Januar.
Nach der Pressekonferenz, du hast jetzt noch nicht geguckt. Du
ich habe sie gesehen, ja.
Guck sie dir an. Also,
ich gucke sie mir an, aber ich habe noch keine Zeit
gefunden. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber so Sebastian würde jetzt sagen, er hat die Pfanne heiß. Oder?
Ja.
Aber nee, also ich bin optimistisch, so allen Zweifeln und Kritik, ne, die
richtig.
Ist immer noch da. Aber die Pressekonferenz hat auf jeden Fall die Nadel ein bisschen weiter nach rechts ausschlagen lassen.
Wo ist rechts?
Na, politisch oder?
nein, eine Nadel, die bewegt sich immer von links nach rechts. Also rechts ist Anschlag.
Ach rechts so. Ist gut.
Ja, natürlich.
In dem Fall.
Aber ist doch immer so. Ich habe noch Fußball. Nie ein Gerät gesehen, wo was misst, wo die Nadel nach links geht.
Oh, okay.
Also wenn es zumindest aussieht, natürlich, die sitzt in der Mitte.
Aber. Eigentlich ist es ja auch noch parlamentarisch, links und rechts, also wo sie früher gesessen haben. Ja, wir wollten noch...
Ganz kurz.
Genau, erzähl.
Nee, mach mal.
Ganz kurz, also Icke. Wir wollten noch darüber philosophieren, was... Keine Ahnung, du hast ja irgendwann gesagt, Ralf.
Also am 9. Januar durchaus
so, rauskommen könnte. Was auf uns zukommen könnte, genau bei Bochum.
Genau.
Soll ich anfangen?
Mach mal.
Ich denke, dass es bei Bochum bleiben wird, dass er einen Punkt kriegen. Mhm. Und wir kriegen ihn abgezogen.
Das geht nicht.
Warum nicht?
Sehe ich nicht, weil das Spiel beendet
wurde. Weil die Spielwertung muss Spielwertung geben.
Also sowohl St. Pauli als auch Heidenheim als auch Kiel würden ihr Veto einlegen, wenn Bochum das Spiel gewinnt.
Union ach so, auch. Die Regeln geben es ja, glaube ich, eigentlich gar nicht her. Oder die
ja, also wenn sie 3 Punkte kriegen ja. würden und 3-0, 2-0, was auch immer jetzt gerade aktuell ist, würden 4 Mannschaften gegen protestieren, würde das Spiel wiederholt werden, würde Bochum protestieren und wäre 1-1, würde Bochum auch protestieren, Union wahrscheinlich nicht, weil sie damit eigentlich relativ zufrieden sind und deswegen eine mündliche Verhandlung. Ich gehe davon aus, dass es entweder ein Unentschieden bleibt oder und wir den Punkt kriegen, gleichzeitig aber einen Punkt abgezogen kriegen.
Das geht nicht.
Als Strafe.
Geht nicht.
Nee, geht nicht. Ich glaube, dass wir eine horrende Strafe zu zahlen haben, zu Recht. Hm. Wir werden auch zu Recht, wenn es dazu kommt, einen Zuschauerteilausschluss haben. Zu Recht.
Nee, finde ich nicht zu Recht, weil das ist ja das ist ja wieder.
Das ist die Frage, wenn wir schon auf Bewährung sind, wenn jetzt mit den ganzen Pyro-Sachen und so weiter.
Wir waren mal auf Bewährung.
Ob das noch geht, dann.
Glaube ich, vor 2 Jahre.
Dann ja, aber ich glaube nicht.
Aber, ist das
aber kein Punktabzug, weil das Spiel wurde beendet unter regulären Bedingungen,
genau.
dass die keinen mehr einwechseln konnten. Okay, aber letzten Endes, das Spiel wurde von beiden Seiten, vielleicht unter Bochumer Protest, regulär beendet. Der Schiedsrichter hat es abgepfiffen. Es kann also keine Entscheidung am grünen Tisch geben, dahingehend, dass die Union das Spiel verloren hat.
Nee, das meine ich ja nicht. Ich meinte, dass wir trotzdem Punktabzug kriegen.
Nee, es geht nicht. Nee,
geht doch nicht.
Nee,
Punktabzug kriegst du, wenn du dich an Regeln wie zum Beispiel
Finanzierung,
ja, ist ein sehr gutes Beispiel, genau, wenn du dich an deine, du musst ja Anfang der Saison immer deine Dings abgeben, dass du die kriegst, wenn du das während der Saison nicht einhältst, kriegst du zum Beispiel Punktabzug.
Was ist denn überhaupt, sag mal, wir haben ja jetzt in der Bundesliga vieles verfolgt mit anderen Augen seit Bochum, Bayern München gegen Leverkusen war, glaube ich, mit vielen Becherwürfen.
Das ist ja kein Problem, was das erst seit uns gibt.
Also
gerade bei Bochum fliegen ja immer auf der Gegend gerade, kurioserweise.
Genau.
Fliegen ja ständig Bierbecher. Also, aber auch da fairerweise, das ist kein Problem, was auch Bochum oder wir exklusiv haben.
Genau,
das ist einfach nur Glückssache, dass sehr selten, Gott sei Dank, jemand getroffen
genau,
hat.
Genau, wollte ich mir sagen. Also eigentlich kann sich ja niemand hinstellen und sagen, das ist ja eine Frechheit. Also man könnte Union nicht am Pranger stellen, gerade Bochum nicht. Sie könnten nur darauf hinweisen, dass sie ja auch bestraft wurden und sie möchten auch, dass andere Vereine genauso bestraft werden.
Ja, mit dem Unterschied, dass damals der Schiedsrichterassistent verletzt wurde.
Ja, genau.
Und zwar erheblich.
Genau.
Und zwar richtig vollumfänglich getroffen wurde. Und hier, egal ob ich mich jetzt unbeliebt mache oder nicht, der Typ ist nicht merklich getroffen worden. Schon gar nicht so, dass er verletzt auf dem Boden sinken musste.
Also, darüber
also wenn, ist korrekt. Wenn, ja, also, ich jetzt nach so einer langen Zeit kann man darüber reden.
Ist halt
reden.
Auch ein bisschen nervig gewesen. Also, wie gesagt, wir sind ja alle grundsätzlich einig, was dem Feuerzeugwurf angeht, ne, dass das
definitiv
absolut nicht geht. Ich bin auch der Meinung, es war ja nun, ich habe ja auch einen sehr guten Blick gehabt, ich habe ja nur ein paar Meter weg davon gesessen quasi. Und dann hast du ja dann noch gesehen, Passler kam ja dann zu ihm hin, hat gleich mit ihm geredet, so
ja, Hand vom
dieses
Mund.
Zugeflüstert ja. Und dann auf einmal ist er wieder zusammengesackt. Also ich sage, also er wurde getroffen, das sieht man auch, aber wie hart er getroffen, werden wir nicht beurteilen können. Was für mich ist es aber halt so, dass es schon sehr viel Theatralik dabei war. Auch das mit dem.
Das macht es doch kaputt.
Ne?
Weißt
aber
du?
Aber das Problem ist, man muss die beiden Sachen, bis zu dem Moment, der Feuerzeugwurf ist das eine, das geht nicht, das gehört sich nicht, das wollen
genau, dafür müssen wir bestraft werden.
Aber trotzdem kann ich ja auch das, was danach, auch scheiße finden. Und das war in meinen Augen. Das ist, vielleicht tue ich ja, Ihnen beim, Unrecht, beim, wir werden es nicht erfahren, aber in meinen Augen.
Bei
so,
mir
wie ich
ist,
das live verfolgt habe, auch dann mit Pasnak und alles, wirkt das auf mich sehr theatralisch.
Ja.
Bei mir ist es so, dass ich sage, vom Platz gehen war für Bochum richtig. Ja, unser
ja,
Spieler.
Müssen, ja, das gibt ja da so
warte mal. Der Spieler wurde getroffen. Ja, jetzt setzen wir ein Zeichen und gehen erstmal vom Platz und lassen die Verantwortlichen von Union Berlin klären, wie es weitergeht mit dem Schiedsrichter zusammen. Aber daraus dann diese Show zu machen, dass der Torwart nicht wieder zurückkommt, weil der ist ja so verletzt von diesem Streifschuss eines Feuerzeugs. Wir wissen alle, wie schwer ein Feuerzeug ist. Das wiegt keine 50 Gramm. Wenn es nur die Haarspitzen trifft, du wirst keine Hirnerschütterung haben davon. Und diese Prozedere, was daraus dann gemacht wurde, war er nicht zielführend für das, was eigentlich erreicht werden sollte. Also ich wäre auch vom Platz gegangen, wenn ein Spieler von mir von irgendwas beworfen worden wäre, einfach um ein Zeichen zu setzen, dass es so nicht geht, dass auch der gastgebende Verein dafür bestraft wird, kann man machen. Aber wie gesagt, zu simulieren, ich hätte jetzt eine Verletzung, die ich nicht habe, werden Fernsehbilder schon nicht hergeben, weil wir haben eine hochauflösende Kamera, wir konnten alle sehen, dass es nicht passiert ist, das, was er vorgegeben hat und dass er dann beim ersten Training auch nicht dabei war, hahaha. Und Manuel Gräfer hat's, sag ich mal, in seiner Art gebracht, die ich auch so nicht gemacht hätte, aber er hat's ja ähnlich wie ich jetzt erklärt, dass diese Show einfach falsch war. Ja. Und dann, wenn du das machst, hättest du durchziehen müssen und dann hättest du sagen müssen, okay, er bleibt im UKB Berlin zwei Tage zur Überwachung, weil wir wissen nicht, was los ist, aber das wollte er dann auch nicht. Also da hat er sich dann auch mehr oder weniger, oder die haben ihn stationär nicht aufgenommen. Deine Frau Steffi hat gesagt, dass dafür Gründe gibt, Bettenmangel und so weiter und so fort. Also hätte Bochum dafür bezahlen müssen, dass er zumindest Performer auf der Überwachungsstation liegt. Ist wahrscheinlich möglich, keine Ahnung. Fakt ist jedenfalls, man wirft nichts aufs Spielfeld.
Es verlässt nichts die Hand.
Es verlässt, also du kannst gerne deinen Unmut äußern, indem du die Flüssigkeiten, die in deinem Bierbecher sind oder in deiner Cola, in deinem Cola-Becher sind, mal so über den Zaun kippst. Ist okay. Mhm. Ist eigentlich nicht okay, aber ist noch im Rahmen der Toleranz. Ja, schön ist es auch nicht. Aber Wurfgeschosse, also nichts verlässt die Hand, was wehtun kann.
Definitiv. mal davon abgesehen, dass die, woher jetzt Manuel Gräfe seine Infos hat, meine Datenschutz, Patientenschutz gilt ja eigentlich auch für den Patienten, sollte so sein, woher seine Infos hat, sei mal dahingestellt, aber wenn schon ermittelt wird, dass keine Gehirnerschütterung vorliegt, keine Schramme vorliegt, kein gar nichts vorliegt, dann müsste doch auch der einfachste DFB-Prüfer zum Schluss kommen, da könnte ein bisschen was zu viel Dramatik an der ganzen Sache gewesen sein. Ja, genau. Also insofern, ja, also die Hand, und da gebe ich dir vollkommen recht, weder Raketen noch Bierbecher noch Feuerzeuge haben die Hand zu verlassen. Und wenn man Pyrotechnik macht, bleibt sie da, wo sie ist.
Aber auch der Vollständigkeit halber, das sind zwei Verfahren, ne? Das wisst ihr schon. Also es wird einmal entschieden, ob das Spiel, gewertet wird. Und das ist die Strafe von Union, ist ja eine andere. Also, ne, das, ja, ja. Also wenn du, wie gesagt, dass wir noch auf Bewährung sind, gehe ich davon aus, dass es da Auflagen geben wird.
Wir waren mal auf
noch
Bewährung.
Mal ein engeres,
wie lange das noch gilt?
Noch ein engeres Netz. Weiß nicht, ob das geht. Also könnte es sein, dass die Waldseite für ein Spiel geschlossen wird. Oder wenn wir Glück haben, waren wir auf Bewährung. Dann wird es nur eine sehr hohe Geldstrafe.
Was war das? War bei Prager, oder?
Oder Ajax.
Ajax? Prager oder Ajax?
War auf jeden Fall Conference League.
Conference League, genau. Deswegen nicht Ajax.
Nach Euroleague war Ajax. Hm. Also es könnte auch Euroleague gewesen sein. Bei Euroleague haben wir ja auch in der Försterei gespielt, glaube ich. Mhm. Wir werden sehen. In einer knappen Woche wissen wir mehr. Wahrscheinlich, zumindest erste Tendenzen. Und dann würde ich es damit auch abschließen, weil es ist immer ein bisschen schwierig da. Also. Ich meine, außer man ist so schnell wieder in den Emotionen, weil unsere Ansicht ist halt, dass er da sehr viel so gut. Vielleicht irren wir auch, muss man fairer auch sagen. Vielleicht hat er ihn mit der Kante getroffen. Und das hat deswegen wehgetan. Oh, aber
das ist so müßig. Da,
ja, darüber, ist, deswegen darüber, sage ich, deswegen hätte ich also, hätte es am liebsten gar nicht.
Also die Bilder selber sagen ja, irgendwann hat mich gerade an den Haaren berührt. Was wartete? Ich guck mal.
Ja, aber jetzt unterstellst du ihn mit, ja, bisschen, wir wissen nicht, wie hart er
hier vorhat. Aber ach du liebe, bisschen ist ja ein Feuerzeug, ist ja so ja beweisführend. Jetzt muss ich mal zusammensacken. Ist ja auch
doof. Das hat er erst gemacht, als Passler kam. Das ist ja genau. Das, was mich so nervt.
Genau, also wir wollen es aber auch, wir sind jetzt bei 90 Minuten plus 5, plus 6 fast. Wir müssen es auch nicht überdehnen. Nee. Machen wir einfach Abpfiff.
Noch nicht ganz. Eine abschließende Sache noch. Lisa Heiseler hat verlängert und das hat mich extrem gefreut,
ja.
Dass Lisa sich entschlossen hat, mindestens ein Jahr, wir wissen ja nicht, wie lange, bei Union dran zu sein. Und ich gehe davon aus, erste Bundesliga.
So soll es sein. Erste Bundesliga für alle bei Union.
Definitiv.
Tschüss.
Ciao.
Ciao. Wir hören uns wieder nach Heidenheim oder Augsburg. Weiß ich gar nicht, was als nächstes kommt.
Heidenheim.
Irgendwann.
In Heidenheim am 10.
Okay.
Tschüss. Bis dann. Ciao.
Tschö.
Yeah.